Wenn man dem Leben immer eine positive Seite abgewinnt, dann hat man mehr vom Leben. Manchmal muss man es ein bisschen downgraden. Alles dazu jetzt im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Du bist schon erfolgreich downgegradet. Also du hast auf jeden Fall schon mal deine Infektanfälligkeit abgegradet. Hört euch den Kerl mal an. Hört euch den mal an.
Ich werde heute nur schweigen, Ralf, weil meine Stimme hört sich so beschissen an, wie ich auch aussehe gerade. Aber das können natürlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nicht sehen zu Hause. Aber ja, was soll ich sagen? Irgendwie läuft es nicht so, seit ich im Retirement bin. Ich bin seit gefühlten 3 Wochen dauerkrank. Mit einer kurzen Unterbrechung rund um den Halbmarathon in Berlin, da habe ich mich mal 2 Tage wieder ganz okay gefühlt.
Ja, das war Adrenalin.
Das war das Adrenalin wahrscheinlich. Ich sag mal, der hat wahrscheinlich auch nicht unbedingt so gut getan. Wenn es jetzt nicht so ein bedeutendes Rennen gewesen wäre, hätte man vielleicht den besser ausgelassen. Aber ich war genau pünktlich mit der Anreise nach Berlin donnerstags wieder so, dass ich mich halbwegs okay gefühlt habe. Dann 2 entspannte Dauerläufe mit Felice gemacht. Dann den Halbmarathon und danach...
Also einen entspannten Dauerlauf im Halbmarathon-Distanz, genau. Ja.
Den dann auch, genau, auf entspannt noch fertig gemacht. Und dann ging es aber stetig wieder bergab. Dann habe ich noch ein paar schöne Ostertage hatte ich noch in der schwäbischen Heimat. Und dann kam ich aber zurück und keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich glaube, so viel wie jetzt in 3 Wochen war ich gefühlt im ganzen letzten Jahr nicht krank. Entweder das ist der Preis, den ich für die letzten vielleicht nicht ganz unintensiven Monate irgendwie jetzt doch bezahle und das mich alles einholt, oder ich weiß auch nicht, oder es ist das Alter. Ich muss es mal wieder aufs Alter schieben und jetzt auf mein Rentner da sein und werde einfach jetzt gebrechlich und alt. Aber auf jeden Fall, wie ihr hört, Leute, das wird heute eine sehr anstrengende Folge für mich werden. Was nicht heißt, dass wir es natürlich nicht versuchen, hier weiter durchzuziehen. Natürlich Folge 153 werden wir natürlich wie gewohnt abliefern. Die wird heute wahrscheinlich noch nicht ganz so lang werden, weil das wird, glaube ich, weder meine Stimme noch meinen Kopf mitmachen. Insofern, sorry, dass es vielleicht nur mal eine Stunde wird. Aber ich war zwischenzeitlich heute gar nicht sicher, ob es überhaupt eine Folge geben wird.
Dafür haben wir natürlich einen ganz tollen Gast, eine Frau, die wir ja auch am nächsten Wochenende, wenn wir unser kleines Projekt, ihr habt es ja vielleicht schon gelesen, wenn wir gleich noch ein paar Worte zu verlieren, launchen, sicher ein bisschen näher betrachten wollen. Deshalb haben wir gedacht, okay, wir verbinden das Nützliche mit dem Angenehmen und dem super Interessanten und haben Tabea langfristig vorher verpflichtet, sprich gestern Abend, weil uns 2, 3 andere Punkte leider nicht geglückt sind, für heute klar zu machen, ja, weil Philipp hat immer noch reichlich Termine. Ich bin noch im Camp. Auch da mussten wir ein bisschen umschichten aufgrund der Wettersituation. Nein, es war nicht schrecklich, aber es war heute deutlich frischer als gestern. 10 Grad Unterschied. Und wenn man in den Bergen rumfahren will...
Also nur noch 25 Grad statt 35?
Nee, ganz so ist es ja nicht. Tatsächlich war es heute so 15 Grad und windig. Und wenn du dann dich auf 1000 Meter erhebst, dann ist es schon chillig da oben. Ja, also es ist ein Windchill. Und da haben wir gesagt, nee, das ziehen wir einen Tag vor. Gestern war fast tatsächlich ein Sommertag hier. Und daher sind wir dann gestern lang Rad gefahren. Also sagen wir mal so... Du wirst jetzt gleich herzhaft lachen. Die anderen sind lang Rad gefahren, ich nicht.
Wieso?
Wir haben es so gemacht, dass wir, weil wir relativ weit im Nordosten der Insel sind und bis zu den Bergen ist es ziemlich weit von hier aus, wenn man da hin und zurück fährt, das sind dann irgendwie so über 200 Kilometer. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein bisschen zu weit, also fahren wir mit dem Bus an die Berge ran und fahren von da aus dann in unterschiedlichen Klassen los. Ich steige aus dem Bus raus, beißt du noch in einen relativ weichen Riegel rein?
Nein. Ich habe so eine Vermutung, was jetzt kommt. Bitte, Ralf. I don't believe it. It's impossible.
Und habe einen Eckzahn wieder in der Hand.
No way. Das kann doch gar nicht sein. Was war das für ein Riegel? War der aus Beton?
Nein. Also ich habe ja so eine, sagen wir mal, eine Geschichte mit meinen Zähnen. Ich war schon in vielen Ländern dieser Welt bei Zahnarztpraxen und Zahnärzten.
Oh, Gottes Willen.
Und es ist eigentlich so ein weicher, eher so ein bisschen klebriger, ne? Die allerdings auch nicht ungefährlich sind für lockere Zähne. Ja, weil die, die kleben halt wie die Sau. Und den habe ich halt ganz normal reingebissen, ne? Und habe mir nichts gedacht und denke plötzlich, Moment. Und habe dann wieder den Zahn in der Hand. Und dann stand ich halt da. Dummerweise war es halt der einzige Zahn in meiner Vorderreihe, der noch lebendig ist.
Oh, das, no. Das hat das nicht brutal wehgetan?
Ihr kennt das ja, der ist dann auf jeden Fall Hitze- und Kälteempfindlich. Das heißt, jedes Mal, wenn du einatmest, ja, also beim Sport wäre das dann sowieso richtig doof geworden, dann zieht das halt richtig, ja. Da habe ich gesagt, okay, das kann ich jetzt nicht bringen, schon gar nicht dann mit so einer Belastung da irgendwie die Berge hochkraxeln. Also habe ich mich wieder auf den Weg gemacht in die nächste etwas größere Gemeinde, das herrliche Inca am Fuße des Tramuntana-Gebirgs in Mallorca. Bin da in eine Clinica Dental. Ja, und jetzt müsst ihr euch das so vorstellen. Also wenn man zum Arzt geht, ja, vorher Zähne putzen, was Gescheites anziehen und so. Ne? Also ich hatte meine Radklamotten an. Ja, den Helm habe ich mal abgetan. Ja, ich hatte meine Radklamotten an, hatte rosa Radsocken an und blaue weiße Adiletten.
Ja. Also Stylepunkte auf jeden Fall mal on point, würde ich sagen.
Ja, schon. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, die wollten mich sehr schnell aus ihrem Foyer raushaben und haben mich direkt in so ein Behandlungszimmer reingeschoben. Ja. Das ging dann auch da ganz schnell. Ja, das war halt eine Krone. Ja, so die wird sauber gemacht, der Zahn wird sauber gemacht, das wird geklebt, zack rein, geguckt, dass es richtig passt. Ich war nach einer Viertelstunde wieder draußen, 30 Euro bezahlt und gut war's.
Aber ist ja noch relativ preiswert. Hätte ich jetzt irgendwie teurer erwartet.
Nee, das ist so okay Kurs. Das ist halt der Kurs für sowas. Ja, und dann habe ich die Gruppe, die ich eigentlich fahren wollte, ungefähr 60 Kilometer nach dem Startpunkt dann übernommen an einem Verpflegungspunkt, den wir selber eingerichtet hatten. Und bin dann nur 100 Kilometer gefahren statt 160. Also es war ein etwas kürzerer Tag. Die anderen hatten ein bisschen mehr zu leiden. Da waren nämlich auch ein paar Höhenmeter dabei.
Aber das nenne ich mal Commitment, ne? Erstmal Zahn ausgebissen, schnellstmöglich in die nächstgelegene Zahnpraxis gefahren, kurz mal den Zahn wieder einsetzen, ankleben lassen und dann sich wieder sozusagen vom Bus in die Gruppe fahren lassen, um dann noch 100 Kilometer zu fahren.
Ja, mein Gott, das ist ja nichts passiert. Das ist nur eine Krone abgegangen. Ja,
Standard.
Ja.
Wer kennt es nicht zu Hause, ja, Leute?
Ich kenne
es. Der ein oder andere Morgen, dann zack, hat man kurz einen Zahn in der Hand. Ist ja ganz normal. So kann man schon mal auch dann irgendwie in so eine Woche starten und dann muss man halt mal kurz überlegen, wie man damit umgeht. Wahrscheinlich hat Ralf so, ich stelle mir das so vor, Ralf hat wahrscheinlich auch bei sich zu Hause so eine weißt du, so eine Stempelkarte wahrscheinlich. Also für zehnmal kriegst du zu stempeln. Da kriegst du das elfte Mal kriegst du dann umsonst oder so wieder den Zahn angeklebt. Das ist so krass. Und du erzählst das ja auch so, als ob das so das Normalste von der Welt ist. Ich habe mir Gott sei Dank noch nie irgendwie, ich habe mir noch nie einen Zahn irgendwie in der Hand gehabt von mir selber, außer einen Milchzahn. Aber das ist natürlich jetzt schon eine Weile her. Also das ist schon heftig.
Ja, leider, dieses Gefühl, dass irgendwas da vorne nicht stimmt, das ist Millisekunden. Ja, da weiß ich sofort, okay, da ist ein Zahn raus.
Unglaublich.
Ja, also wenn man, natürlich haben das ja etliche Leute aus dem Camp dann mitbekommen und so, und die dann auch alle, oh mein Gott und so, ja, und was ist denn mit dem Zahn? Und ich so, ja, ist wieder drin, alles gut, ja. Aber das ist so, wenn man jetzt weniger Erfahrung hat, also mit Zahnarztpraxen und Zähnen, dann ist das, klingt das anders. Also ich würde jetzt auch nicht mit Zähnen spaßen, weil dafür ist Zahngesundheit zu wichtig. Ja, Gesundheit, Herr Flieger.
Oh Gott, das wird heute eine harte Folge, Leute, das sage ich euch. Ich hoffe, dass die Stimme noch mitmacht, bis wir durch sind.
Hier meldet sich der Ersatzteillager-Podcast. Wir versuchen gleich ein bisschen überlaufen zu reden. Ja.
Wenn man schon nicht selber läuft, dann wenigstens andere Leute darüber erzählen lassen. Das
ist
auch mal was Schönes.
Genau. Ne? Ey, was ist Key im Trainingslager und wenn man krank ist?
Füße stillhalten.
Nee, gute Ernährung, das gut schlafen, ja. Und dann haben wir ja noch unseren Partner. Haben wir das elegant untergebracht? Ey? Haben wir es elegant untergebracht?
Par excellence, würde ich sagen, auf jeden Fall. Besser kann man keine Überleitung finden. Ja, der Podcast heute wird euch präsentiert, wie so oft, von unserem langjährigen Partner Athletic Greens, und deren Produkt AG1 ist, ein Zaubertrank aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und Botanicals, die verschiedene Vorteile haben. Natürlich Muskelerholung, geistige Fitness, euren Energiehaushalt unterstützen und vor allem auch das Immunsystem. Ja, wenn ich sicher wäre, dass zwei Dosen am Tag mir noch mehr helfen würden, würde ich auch das machen. Aber ich bleibe natürlich bei meiner täglichen Ration AG1. Ich trinke es meistens am Morgen, direkt vor meinem ersten Kaffee, und ist inzwischen eine feste Routine bei mir geworden. Es ist natürlich jetzt kein, wie soll ich sagen, es unterstützt eine gesunde Ernährung, Schlaf und natürlich, ja, sagen wir mal, also wenn man wie bei mir natürlich jetzt irgendwie die letzten Monate vielleicht ein bisschen viel über dem Limit gelebt, gearbeitet, was auch immer hat, dann ist das natürlich jetzt auch kein Trank der Unverwundbarkeit. Aber ich muss sagen, letztes Jahr war ich, glaube ich, in Summe weniger krank, als ich aktuell gerade in 3 Wochen war. Insofern glaube ich schon, dass bei mir das auf jeden Fall gut was geholfen hat. Es ist natürlich auch gerade für die Leute, die vielleicht eben in stressigen Arbeitsumfeldern sind, die vielleicht viel reisen, die vielleicht auch einen intensiven Sportalltag haben, glaube ich, einfach eine sehr gute Möglichkeit, auf Nummer sicher zu gehen, dass man sich optimal mit Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter versorgt. Ihr könnt über unseren Link www.athleticgreens.com/bestzeit, ihr könnt das wahrscheinlich auch alle schon im Schlaf aufsagen, diesen Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Da kriegt ihr eben nicht nur eure Monatspackung AG1, sondern zusätzlich auch noch neben der praktischen Aufbewahrungsdose, einem Shaker, 5 praktische Travel Packs. Perfekt nächste Woche für uns, Ralf, wenn wir wieder in Hamburg sein werden. Und noch ein Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist einerseits gut fürs Immunsystem, andererseits aber auch tatsächlich jetzt in der dunklen Jahreszeit, die ist jetzt schon fast vorbei, aber gut für die Calcium-Mineralisierung im Knochen, also sprich für die Knochendichte, etwas einfacher ausgedrückt. Für mich ein absoluter Gamechanger gewesen, über die Wichtigkeit von Vitamin D zu erfahren. Vor etwa 10 Jahren war das bei mir, damals relativ viele Stressfrakturen gehabt, komischerweise immer im Herbst, Winter. Gefühlt fast jedes Jahr mal eine irgendwie mal abgeholt und dann hat mich damals ein Arzt drauf gebracht, dass das tatsächlich ein Gamechanger sein kann. Und ja, seitdem Vitamin D3, fester Bestandteil bei meinen Supplements, seitdem keine Stressfaktoren mehr.
Gut, jetzt hast du aufgehört zu laufen, jetzt bist du dauernd krank.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Wer weiß, was da jetzt los ist. Da muss ich vielleicht nochmal in mich gehen. Also ich glaube, bei mir ist es ein bisschen... weil Barbara natürlich mich auch schon ein bisschen aufzieht, dass ich hier die eine Seuche nach der anderen hier anschleppe. Und dann habe ich auch gesagt, ich weiß auch nicht, was jetzt los ist. Also wirklich das ganze letzte Jahr war ich, glaube ich, wenn überhaupt einmal krank. Jetzt innerhalb von 3 Wochen 2-mal. Ich glaube schon, dass das bei mir jetzt so ein bisschen der Körper sich das jetzt holt, wo man vielleicht die letzten Monate und letzte halbe Jahr sehr viel auf, wie soll ich sagen, man kann nicht auf 110% operieren, aber sagen wir mal, sehr viel am Leistungslimit unterwegs war in vielen Bereichen und sicherlich auch an anderen wichtigen Bereichen gespart hat, Regeneration und bei mir meistens Schlaf, das funktioniert halt langfristig nicht. Und das würde ich auch niemandem empfehlen. Wie gesagt, das ist auch nicht so, dass wir hier nochmal kurzer Rückblick auf AG1 empfehlen, dass ihr damit was anderes weglasst. Es ist eine für uns sinnvolle Ergänzung zu einem gesunden Lebenswandel, der eben aus einer gesunden Ernährung, Bewegung und natürlich auch ausreichend Schlaf besteht. Das sind mal die Basics, die gemacht werden sollten. Und das andere ist halt on top dafür da, dass ihr gut versorgt seid.
Ja, und du kannst dir vorstellen, in so einem Trainingscamp, du kannst dir nicht vorstellen, in dem Triathlon-Trainingscamp, aber in dem Trainingscamp ist Ernährung ein großes Thema, ja, weil es hier durchaus sehr intensive Diskussionen dazu gibt. Ja.
Schokobrunnen gibt.
Schokobrunnen gibt es nicht, nein.
Oh, das ist natürlich bedauerlich. Nein. Da schön so eine Ananas reinhalten
Es gibt was Vergleichbares, erzähle ich gleich. Okay. Aber auch bei Tabea, mit der wir gleich sprechen, sehr interessante Erfahrungen, die sie gemacht hat, die nicht nur lustig waren, aber die dann im Nachhinein betrachtet sie auch zu einem Game Changer, nämlich zu einer deutlichen Verbesserung ihrer Marathonbestzeit gebracht haben. Und hier ist das Grundproblem, dass die Leute verstehen müssen, dass sie extrem viel essen müssen. Ja, weil wenn man so ein Ding wie gestern zwischen 6 und 8 Stunden Radfahren hat, das ist halt so ein Energieverbrauch, den man hat. Man muss den kompensieren. Wenn man den nicht kompensiert, geht es dahin im Körper. Ja, wir haben bei verschiedenen Leuten dann geschaut, wie der Verbrauch war gestern alleine beim Radfahren. Also bei Menschen, die ungefähr so meine Konstitution haben, also 90 Kilo, ja, da passiert ein bisschen was, ja. Alleine für die Radtour waren das 5000 Kilokalorien, ja. Also das, wow. Und das ist noch nicht der Grundumsatz, das ist noch nicht das, was man dann drumherum halt noch an ganz normalen Tagesbewegungen hat. Und das musst du erstmal essen, das ist gar nicht so einfach, ja. Da spielt sich dann natürlich tatsächlich auch unterwegs, das ist ja bei langen Läufen und so weiter auch ähnlich, vieles im Süßbereich ab. Ja, das ist aber auch nicht so dramatisch. Das hat im Alltagsleben, wenn man sich halt sehr stark in diese Richtung ernährt, schon Implikationen, nicht nur mit den Zähnen, aber sonst natürlich auch. Aber man muss halt einfach diese Energie zu sich nehmen. Ja. Hier gibt es eine Pumpstation für Nutella. Ja, also kein Schokobohnen, sondern eine Pumpstation für Nutella. Am Anfang dachte ich, weil das war tatsächlich dieses Jahr neu, dachte ich, oh, da ist bestimmt Honig drin. Ja, und da habe ich direkt meinen frischen Meerkorntoast mit Nutella kontaminiert. Ja, weil ich bin nicht so ein Nutella-Freund.
Also Nutella, also ich brauche das nicht jeden Tag, aber ab und an Nutella finde ich schon geil, deswegen bei uns natürlich auf jeden Fall auch ein Nutella-Glas zu Hause. Eine gewisse Korrelation war damals schon erkennbar in den Zeiten, als ich diesen Leistungssport, das liegt ja schon lange zurück bei mir, noch sehr intensiv Tage. Betrieben habe. Opa erzählt Geschichten vom Kriegmäßig. Also als ich das noch sehr intensiv betrieben habe, da war es schon so, dass man gemerkt hat, im Verlauf einer Marathonvorbereitung, wenn es richtig an die Substanz irgendwann ging, und bei uns waren es jetzt vielleicht nicht unbedingt 5000 Kilokalorien jeden Tag, aber ich sag mal so zwischen 3,5 und 4,5, das hast du schon geschafft, wenn du irgendwie deine 30 plus x Kilometer gerannt bist. Da hat dann der Nutella-Konsum schon zugenommen, meistens tatsächlich beim Frühstück, weil das eigentlich die längste Zeit ist, wo man nichts gegessen hat. Natürlich, wenn du schläfst, irgendwie dann ja auch vernünftigerweise irgendwie spätestens um 10 im Bett warst, dann 6, 7 rum aufgestanden bist, im Sommer oftmals auch ein bisschen früher, auch schon um 5, weil ich ja für die harten Sessions das auch immer nicht ganz in der großen Hitze machen wollte. Und da hast du einfach schon dich am Morgen gefühlt, als hättest du den ganzen Abend vergessen zu essen, weil du einfach so, der Körper ist so bedürftig nach Energie, und da muss ich sagen, waren schon die Zeiten, wo das Vollkornbrot morgens schon des Öfteren dann nicht mehr mit zum Beispiel Honig oder so bestrichen war, sondern irgendwie einfach nur Nutella, einfach Zucker, mein Honig ist auch Zucker, aber irgendwie das ist mir irgendwie geblieben, dass ich in so einer Vorbereitung schon dann doch auch phasenweise sehr stark in Richtung Nutella entwickelt hat.
Also sportliche Leitung hat ihr unter anderem Dr. Ursula Manunzio, mit der wir ja hier auch schon eine Folge gemacht haben. Die hat sogar wirklich, das war für mich auch interessant, weil ich kann das nicht sagen, dass ich das schon mal gemacht hätte, aber die sagt, also wenn ihr es abends einfach nicht schafft, so viel zu essen, weil dann irgendwann ist ja, hast du ja so ein Völlegefühl, dass du einfach denkst, ja, ja, boah, jetzt kriege ich aber nichts mehr rein, ja.
Ja.
Und dann kommt dieser beschriebene Effekt, dass Leute wach werden und nachts Hunger haben. Ja, da sagt die, Leute, gebt dem nach. Ja, also quält euch nicht oder entbehrt euren Körper nicht. Das ist der falsche Ansatz. Wenn man am nächsten Tag wieder 3 Stunden Radfahren und schwimmen und vielleicht noch Stabi oder was machen will, sondern nehmt ruhig was. Ja, nehmt eine halbe Banane oder einen halben Riegel. Am besten keinen, wo die Zähne dran kleben bleiben. und gebt dem nach. Also das war mir jetzt auch nicht so klar. Das würde ich, glaube ich, eher nicht machen. Aber einfach so ein Gefühl, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Ja.
Geht mir genauso, habe ich so nie gemacht, aber es gab die Momente, vor allem, wie gesagt, zu der Zeit damals oder in der Höhe, sowieso nochmal höherer Grundumsatz und manchmal aber auch schwieriger zu essen, weil man irgendwie, es ist so diese Mischung auch aus Erschöpfung, die damit reinspielt, dass du irgendwie auch eine gewisse Appetitlosigkeit hast, obwohl der Körper eigentlich Hunger hat und man sich das so richtig reinzwingen muss. Da gab es das schon häufiger auch mal, dass man nachts dass ich nachts aufgewacht bin und dann dachte, boah, jetzt hätte ich echt richtig Bock, irgendwas zu essen, und irgendwie hast du dann halt umgedreht, die Augen zugemacht und dann irgendwie weitergeschlafen. Aber interessant, dass eigentlich es dann quasi sinnvoll wäre, dann irgendwie zumindest so einen Snack zu essen, damit der Körper wieder was hat, um es zu verarbeiten.
Absolut, ja. Was war sonst so los in Deutschland in der Laufszene? Ich habe nichts mitgekriegt. Das ist das Schöne, man schaltet hier echt ab. Ja, man schaltet hier wirklich ab, das ist cool.
Ich hab den einen oder anderen Post mal auf Instagram noch gemacht, weil ich so viel auch schöne Fotos noch von verschiedenen Seiten zugeschickt bekommen habe, die ich dann zumindest auch teilen wollte. Aber ansonsten war ich echt bis auf das Posten selber wenig am Handy, wenig soziale Medien und habe eigentlich nicht viel verfolgt, muss ich gestehen, über Ostern. Habe es sehr genossen, ein paar entspannte Tage mit Family und Verwandtschaft zu haben. Ja, habe ich nicht viel gemacht über Ostern. Eins habe ich noch mitbekommen. Paderborn war der Osterlauf.
Ja.
Und da waren zumindest ich dachte, wieder gefährliches Halbwissen, weil ich mich nicht gut vorbereitet habe. Aber die deutschen Frauen sind schon sehr gut aufgetreten, glaube ich, kann man sagen. Also Katharina Steinruck, Fabienne Königstein war vor Ort, Christine Händel war dort, Laura Hottenrott ist, nachdem sie ja in Berlin ja auch gepostet hat, dass sie in der Vorbereitung jetzt letzten Monate einige Schwierigkeiten hatte, Berlin ja das Rennen vorzeitig beendet, ist jetzt trotzdem dann in Paderborn angetreten, hat auch gesagt, das erfordert ja auch einiges an Überwindung, kann ich auch total nachvollziehen. Zu wissen, du bist derzeit nicht fit oder nicht in der Form, in der du gerne wärst zu diesem Zeitpunkt und stellst dich dann trotzdem einmal der Konkurrenz und an der Startlinie, ist nicht so einfach, kann ich mich sehr gut reinversetzen, aber glaube auch, dass das für sie jetzt ein guter Weg ist, sich sozusagen auch wieder in Form tatsächlich zu racen. Ne? Also es ist ja auch so, ein Wettkampf ist immer auch ein sehr gutes Training und natürlich auch gleichzeitig eine sehr ehrliche Standortbestimmung. Also die Frauen waren auf jeden Fall, sind da sehr gut aufgeregt. Ah, Henrik Pfeiffer ist gelaufen, den darf man auch nicht vergessen, ist auch Bestzeit gerannt, ganz knapp über 29 Minuten geblieben.
Der ist wahrscheinlich jetzt gerade auf dem Weg nach Boston. Ne?
Genau, das ist Rennen vom Boston-Marathon. Ne? Denke mal, die Form dürfte auf jeden Fall gut sein. Also ich meine, immer wenn man als letztes Rennen vorher eine PB läuft, dann kann man ja nicht ganz so schlecht drauf sein. Da bin ich sehr gespannt.
Da läuft noch einer, wie heißt der nochmal gleich? Eliu.
Es gibt Joe, den habe ich nicht so viel gehört. Ne? Dieser überraschende Athlet, wo man nicht weiß, was man da so erwarten kann. Tatsächlich wird das in Boston schon spannend. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da mit einer ganz großen Überraschung rechnen können, vermute ich mal. Man soll nie sagen. Aber es ist insofern spannend, weil Boston ein sehr anderes Rennen ist von der Charakteristik, wie alle anderen Rennen, die Eliud Kipchoge bislang absolviert hat, mit der Ausnahme von Olympischen Spielen. Denn es wird keine Pacer geben. Boston und New York sind sehr anspruchsvolle Strecken. Beide verzichten aus guten Gründen auf Pacemaker. Zum einen, weil die Strecken auf jeden Fall nie einen Weltrekord hergeben werden. Und zum anderen, weil die Amerikaner große Fans sind vom, wie soll ich das sagen, vom Kampf Mann gegen Mann, ohne irgendwie so ein verzerrendes Element wie ein gemachtes Rennen. Und da gab es ja schon in der Vergangenheit, gerade auch in Boston, immer mal wieder doch ganz coole Überraschungen. Wie gesagt, bei Eliud Kipchoge vielleicht jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Andererseits, ich erinnere mich noch an die Corona-Ausgabe von London, 2020 müsste das gewesen sein, wo natürlich die Witterungsbedingungen damals auch nicht ganz so gut waren. Hat man, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, dass Eliud mal nicht gewinnt. Also ich glaube, das können wir uns ganz entspannt auf jeden Fall anschauen. Und Hendrik wünsche ich natürlich einerseits natürlich mal sehr viel, naja, Spaß, ihr wisst, wie ich es meine. Während des Rennens ist das immer so eine Sache. Aber dieses Erlebnis Boston-Marathon wirklich genießen zu können, das wünsche ich ihm. Und für ihn, das hat er auch in einem Interview, glaube ich, irgendwo gesagt, beziehungsweise wir haben in Berlin noch drüber gesprochen beim Halbmarathon, es geht natürlich in Boston nicht um eine Bestzeit für ihn, aber er möchte natürlich seine Haut so teuer verkaufen wie möglich.
Ja, zum einen ist ja Boston auch nicht bestenlistenfähig, weil das Gesamtgefälle vom Startpunkt zum Ziel zu groß ist. Das täuscht aber über die Charakteristik der Strecke hinweg, weil die Amis nennen das freundlicherweise Rolling Hills. Das ist leider nicht so lustig, wie man sich das vorstellt. Da werden wir gleich auch mit Tabea noch zu kommen, dass es solche Parts auch in Hamburg gibt. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Ganz spannend. Aber das ist ja auch so ein Rennen der viel besungenen Bucketlist. Und so hat Eliud Kipchoge das ja auch gesehen. Ich glaube, Hendrik hat es auch ein bisschen so. Und ich weiß, dass noch ein paar andere Leute aus unserer Community da laufen. Da ist das sicher nicht unähnlich. Erstens für alle Nicht-Pros Qualifikationszeiten, die sich gewaschen haben. Ja, und da startet man nicht, um eine Bestzeit in dem Sinne zu laufen, sondern weil es eben der Klassiker der amerikanischen Marathon-Szene ist.
Genau. Ältester moderner Marathon sozusagen, den es gibt. Ich weiß gar nicht, die 100, weiß nicht, wie viel der Auflage, also das ist Wahnsinn.
Müsste 105. Sein, aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen.
Boston wird halt wirklich der Marathon oder ich würde sogar sagen, insgesamt der Laufsport zelebriert. Felix war letztes Jahr ja auch dort, ist dort gerannt, hat auch erzählt, das ist halt schon Tage zuvor ein Lauffestival, muss man sagen. Es gibt auf Teilen der Strecke auch in Meilenrennen mit wirklich Elite-Charakter, 5-Kilometer-Rennen auf der Straße mit Elite-Charakter. Das ist aber jetzt nicht so ein bisschen schmückendes Beiwerk, das ist auch also volle Hütte, ne, was Zuschauer anbelangt, in weiß nicht wie viel Reihen und da werden Läufer, Läuferinnen, Läufer wie Popstars auch gefeiert. Und das ist schon speziell, das ist auf jeden Fall was ich natürlich nur zu gut nachvollziehen kann, dass man das erleben möchte. Und Hendrik ist auch nur einer von drei Europäer, die dort sozusagen überhaupt eine Einladung erhalten haben, in diesem Elitefeld starten zu dürfen. Das ist also einerseits erstmal schon ein Ritterschlag und dann natürlich auch, wie gesagt, ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Er hat ja auch gesagt, er wird sich da mal mit den anderen Amerikanern, die dort noch dabei sind, hat er sich schon ein paar ausgeguckt, mit denen er das Rennen zumindest mal auf jeden Fall angehen möchte.
Also bevor, liebe Experten, ja, calm down, 127. Ausführung des Boston Marathons. Ja.
Also da. Also, du musst dir mal überlegen, also 127, das war dann 1896, oder? Ja, wenn ich jetzt richtig bin. Das muss
ich mal überlegen. Bin ich ganz sicher, ob es während der Kriege immer stattgefunden hat.
Na, okay. Okay, stimmt. Okay, vielleicht sogar noch ein paar Jahre eher, möglicherweise. Ja. Also, ist schon krass. Zu der Zeit damals überhaupt einen Marathon auszurichten, da waren die schon Pioniere.
Ja, vielleicht noch eine kleine Geschichte. Bei uns hier war am vergangenen Wochenende Paris-Roubaix großes Thema. Ja, der Klassiker im Radsport, Hölle des
Nordens. Ich weiß auch, welche Story du hinaus möchtest. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, pass auf, ich sag erst was mit dem Rennen und dann sagst du mir, auf welche Story ich hinaus
will. Das hat was mit Strava zu tun, würde ich mal tippen.
Weiß ich noch nicht ganz genau. Ja, auf jeden Fall ein bretthartes Rennen für alle, die nicht so im Profi-Radsport zu Hause sind. 270 Kilometer mit brutalen Kopfsteinpflasterpassagen, extreme Beanspruchung von Mensch und Maschinen. Rick Zabel hat ein Foto gepostet, der hatte komplett offene Handwurzeln, einfach von den Vibrationen, die da auf die Hände und auf den Körper wirken. Also wirklich brutalst. Wenige Kilometer vor dem Ende ist John Degenkolb in perfekter Position liegend von zwei anderen Fahrern, von Mathieu van der Poel, dem späteren Sieger, und einem Teamkollegen von ihm, in einen Sturz verwickelt worden und war damit raus, ist am Ende trotzdem Siebter geworden. Großartiges Ding. Das war natürlich hier ganz weit vorne. Kleine Schleichwerbung. Mein anderer Podcast, Teufelslappen, befasst sich damit, kommt dann auch an diesem Wochenende raus. Und da ist einer mitgefahren, der, oder welche Geschichte meintest du?
Ja, jetzt, ich bin jetzt gerade namenstechnisch, bin ich jetzt nicht mehr so sicher, aber es gab Cameron Worth, oder wie hieß
der? Cameron Worth, sehr gut, ja, Cameron stimmt Worth. Schon mal, Name stimmt schon mal.
Ist doch natürlich das Rennen gefahren.
Ja.
Nagel mich jetzt nicht fest auf die Platzierung, aber ist nicht so schlecht.
100 Irgendwerter.
Ach so, also, okay, war nicht so
schlecht. Also okay. Einer der aber wirklich sehr edlen, sehr, sehr, sehr guten Helfer aus dem Ineos-Team. Also ne, ganz oben im Regal. Ist und aber eigentlich Triathlet.
Genau daher kenne ich den Namen. Ich denke doch gerade, irgendwie, ich habe das gerade jetzt nicht so richtig zuordnen können. Und der ist danach, weil es ja auch so eine entspannte Ausfahrt war, ist der doch noch laufen gegangen. Ja, und das habe ich irgendwo auf Strava gesehen und das ist ja übelst explodiert dann quasi, wo die Leute auch gesagt haben, okay krass, man fährt Paris-Roubaix und dann denkt man sich danach noch, es reicht noch nicht für heute, ich muss noch eine Runde laufen gehen.
Also der hat tatsächlich ja zwei Professionen, der ist Profi-Triathlet, der war schon Fünfter auf Hawaii, ja, also auch oben im Regal, und er ist halt Profi bei Ineos, das ist sein Hauptbroterwerb, da gibt es ein bisschen Geld für, wenn man so Radfahren kann wie der. Und was soll er machen? Er muss das ja irgendwie miteinander verbinden, wenn er, so wie in diesem Jahr, große Ziele hat. Ja, auch da wieder Weltmeisterschaften und so weiter, weil die Radstrecke in diesem Jahr in Nizza extrem anspruchsvoll ist. Also, da hat er durchaus ein Plus. So, und jetzt, was machst du jetzt? Und da hat sich gedacht, ja, okay. Also da bei Paris-Roubaix gibt es einen Pflasterstein als Pokal.
Stimmt, ja.
Und da hat er sich gedacht, okay, Pflasterstein, Brick, also mache ich eine Brick-Session draus. Da ist er also erst dieses unfassbare Rennen gefahren, wo alle danach wortwörtlich am Boden liegen und komplett out sind, und ist danach einen Halbmarathon gerannt. Und zwar in 4:20 durch. Ja, ganz gleichmäßig. Ja, also alle anderen sind Pizza essen, duschen, Beine hochlegen, Regeneration, whatever. Und er ist einen Halbmarathon gerannt. Aber der ist letztes Jahr halt auch die Vuelta gefahren und ist da extrem viel vorne gefahren für sein Team und ist dann nachmittags noch schwimmen gegangen oder am Ruhetag laufen gegangen. Und seine Frau sagt immer, pass auf, du wolltest das so und jetzt hör auf zu heulen.
Ja, ist wirklich, also das ist krass, also das ist wirklich, wirklich krass. Und natürlich auch zu Recht sehr viel Hype und Aufmerksamkeit, wenn man das natürlich dann auch noch Strava online stellt. Da gab es doch durchaus viele, die gesagt haben, also was ist mit dem nicht ganz richtig?
If you love your job, love your job.
Absolut, ja.
Aber damit sind wir ja bei unserem Gast, bei Tabea Themann. Viele dieser Facetten werden wir gleich wiederfinden bei einer Frau, die mit was ganz anderem mal irgendwann Sport angefangen hat, sehr viele Interessen hat und über kleine Umwege zum Marathon gekommen ist, plötzlich im Fokus steht für unsere kleine erste Ausgabe des Projektes. Philipp und Ralf kommentieren Stream für euch und wir sind total froh, dass sie Zeit hat für uns heute und ein bisschen mitnimmt uns alle auf ihre Reise in die wundersame Welt des Straßenlaufs.
Und da ist sie auch schon. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Tabea. Vorab erstmal an euch da draußen. Also Tabea ist auf jeden Fall ganz offensichtlich ein sehr spontaner Mensch. Das können wir vielleicht auch noch weiter gleich noch ausführen. Aber ich würde mal sagen, aufgrund unserer eher kurzfristigen Anfrage schließen wir mal, dass sie schon eher ein sehr spontaner Mensch ist. Denn die ging erst, glaube ich, heute oder gestern raus. Und umso mehr freut es uns natürlich, dass du heute hier bist. Wie geht's dir? Wo kommst du gerade her? Wahrscheinlich vom Training.
Ja, genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn es sehr spontan war. Genau, ich komme eigentlich gerade von der Bahn, habe noch ein paar Intervalle gemacht und noch fix geduscht, schnell was gegessen und dann ab an den PC.
Ja, dein Trainer ist ja auch ein guter Bekannter, auch hier bei uns im Podcast, Nils Görke. Der hat dich auch noch technisch equipped, aber vorher nochmal schön gequält oder was ist das für ein Ansatz gewesen?
Ja, genau. Ich bin gerade noch extra zum Fußballtraining von seinem Sohn, um das Mikro abzuholen. Ja, aber ich quäl mich ja gerne, ne? Aber es geht ja auch auf die letzten, auf die Zielgerade für die Vorbereitung für den Marathon. Da macht man das schon noch ganz gerne.
Du hast es schon angesprochen. Wir haben es natürlich eingangs schon erwähnt. Für dich steht als Frühjahrshighlight jetzt dann der Hasmann-Marathon in Hamburg an. Also wir sind jetzt, nehmen heute an einem Donnerstagabend auf, also wirklich sehr kurzfristig vor unserem Release morgen. Es wird wahrscheinlich eine der letzten, sagen wir mal, anspruchsvolleren Einheiten heute gewesen sein. Ich schätze mal, eine wird vielleicht noch am Sonntag kommen und dann heißt es ja spätestens Beine mehr oder weniger hochlegen, tapern. Willst du mit uns teilen, was heute auf dem Programm noch stand oder ist das Secret?
Nee, das kann ich gerne machen. Ja, ich hing die letzten Tage doch noch ein bisschen durch vom Halbmarathon und vom Trainingslager und ich habe Sonntag auch noch mal einen langen Lauf gemacht, der war auch noch mal recht intensiv, und dementsprechend sind die Beine noch nicht ganz so frisch. Und ich habe heute auf dem Plan gehabt, Tausender, 9 bis 12 und dann progressiv gelaufen. Also immer dreimal 1000 Meter und dann gesteigert um die Marathon-Race-Pace herum, dass ich da nochmal ein Gefühl für kriege. Und ich habe es dann am Ende auch bei 9 belassen, weil ich, wie gesagt, noch nicht ganz frisch bin. Und ich sage jetzt einfach mal, weniger ist mehr in dieser Phase.
Und sehr weise Worte, das kennt man nicht immer von, wie soll ich sagen, Leistungssportlern, da schließe ich mich ein, weil oftmals denkt man, ach komm, die 3, die beißt dich jetzt noch durch und manchmal ist dann gerade kurz vor einem großen Rennen das ja dann zu viel des Guten, insofern spricht da ja eine gewisse Weisheit auf jeden Fall von aus dir. Du hast die Einheit aber alleine gemacht, habe ich rausgehört, also ich weiß nicht, vielleicht hast du Trainingspartner oder Trainingspartnerinnen gehabt, aber es klang jetzt so, als ob du die Entscheidung alleine getroffen hast und Nils nicht an der Bahn stand.
Ja, eigentlich war ich verabredet heute nach der Arbeit direkt mit Fritz Ferner, einem Triathleten, auch ein Athlet von Nils. Aber ich musste ein bisschen umdisponieren, weil ich ja noch das Mikro abholen musste und nicht ganz so viel Zeit hatte. Da habe ich dann gesagt, okay, ich mache das dann doch mal alleine heute. Und aber hat ganz gut geklappt. Also hat sich dann am Ende doch besser angefühlt, als ich gedacht habe, weil gestern war das Laufen noch echt zäh.
Also vielleicht darf ich noch mal ganz kurz fragen, weil ich schaue jetzt gerade hier in die untergehende Sonne aufs Meer. Wie ist denn das Wetter eigentlich in Hamburg?
Man muss sagen, Ralf sitzt auf Mallorca, einstellen? Weil Tabea das vielleicht noch nicht wusste, aber Ralf hat Deutschland den Rücken gekehrt und wie so oft dieses Frühjahr und genießt lieber die Sonne in südlichen Gefilden.
Ja, er macht alles richtig, würde ich sagen. Ja, heute war das Wetter total abwechslungsreich hier in Hamburg. Jetzt gerade haben wir blauen Himmel und ja, ich sag mal, die Sonne scheint noch, sie geht ja langsam unter. Aber als ich vorhin dann von der Arbeit gekommen bin, da hat es erstmal schön geregnet und ich dachte auch so, nee, jetzt bitte keinen Regen, und es war auch richtig windig. Und als ich dann losgelaufen bin, kam dann so langsam die Sonne raus, da habe ich mich auf jeden Fall gefreut.
Ja. Im vergangenen Jahr bist du ja bei derselben Veranstaltung Hamburger Meisterin geworden, bist 2:40 gelaufen, deine damals gültige persönliche Bestleistung. Wenn du die beiden Jahre vergleichst, die Herangehensweise vor einem Jahr, als du ja noch Neuling auf der Marathondistanz warst, und ein Jahr später mit dem, was du jetzt gemacht hast, das ja schon sehr stark nach einer professionellen Marathonvorbereitung sich zumindest anhört, wo findest du dich, wo stehst du, was hat das Jahr mit dir gemacht?
Ja, genau, im letzten Jahr wusste ich irgendwie noch gar nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Also ich habe da ja auch erst wenige Wochen zuvor angefangen, mit Nils zusammen zu trainieren, und war den ganzen Januar, Februar, März im Homeoffice, habe irgendwie komplett alleine trainiert. Und eigentlich hatte ich mir letztes Jahr auch vorgenommen, diese 2:40 erst im Herbst zu laufen, und dass die dann schon fast im Frühjahr gefallen wäre, das war schon echt eine Hausnummer für mich. Ja, danach habe ich mich dann ja auf den Valencia-Marathon vorbereitet, und da habe ich dann auch ein Trainingslager absolviert, mal wieder in Flagstaff, auch ein Höhentrainingslager. Das war so ein kleiner Traum, den ich mir erfüllen wollte, mal wieder nach Flagstaff zu fahren. Und das wurde dann schon ein bisschen professioneller, und ja, spätestens danach war ich dann auf jeden Fall richtig angefixt. Und ich hatte vorher auch schon ein bisschen damit geliebäugelt, vielleicht mal nach Kenia zu fahren. Und Nils sprach auch immer damit, oh, Tabea, jetzt im nächsten Jahr dann nach Kenia. Ne? Immer wenn ich dann irgendwie eine gute Einheit hatte oder einen guten Wettkampf, meinte, oh, Tabea, wir müssen nach Kenia, wir müssen nach Kenia. Und ja, dann habe ich das tatsächlich hinbekommen, dass ich im Januar nach Kenia fahren konnte. Und dann sogar im März nochmal, dass ich quasi eine Höhenkette gemacht habe. Dementsprechend ja, sieht die Vorbereitung schon ein bisschen anders aus. Also ich glaube, ich war dieses Jahr schon mehr Wochen in Kenia als in Deutschland. Und ja, bisher läuft es echt super. Also ich habe ja auch direkt vor Kenia, vom zweiten Mal im März, bin ich an Leverkusen gelaufen. Da bin ich dann eine Bestzeit über 10 gelaufen und direkt von dort aus dann nach Frankfurt zum Flughafen und ab nach Nairobi. Und dann war ich ja wieder 3,5 Wochen in Kenia. Und bin dann direkt von Kenia aus nach Berlin geflogen. Und da bin ich einfach wieder eine Bestzeit gelaufen. Und ja, ich würde sagen, es läuft einfach gerade.
Also besser kann man es nicht ausdrücken. Zwei PBs im Frühjahr über 10 und dann über einen Halbmarathon. In Berlin haben wir es ja tatsächlich auch kurz gesehen. Ich meine mich zu erinnern, dass wir in der Hotellobby gesprochen hatten, dass er sagte, so 1:13 wäre super. Und das war ja also fast eine Punktlandung. Bist nämlich unter 1:13 geblieben. Mit 1:12:49, da würde ich jetzt auch mal sagen, stimmen auf jeden Fall mal die Zeichen in Richtung Hamburg. Ich überlege gerade, ob wir erst auf Kenia vielleicht noch zu sprechen kommen, weil gerade für jemanden, der das erste Mal dort war, ist natürlich sehr interessant, das aus deinem Mund zu hören, wie du das so erlebt hast. Vielleicht gehen wir aber noch mal ein Stück zurück, weil du vorher sagtest, du möchtest noch mal zurück nach Flagstaff. Für euch zu Hause, die jetzt vielleicht nicht so genau einordnen, Flagstaff im Laufkosmos ist natürlich auch so eine legendäre Trainingslager-Destination in der Höhe, die natürlich auch von Profis gerne genutzt wird für Höhentrainingslager. Der DLV ist dort häufig im Frühjahr tatsächlich, und da warst du ja früher auch mit dabei, denn deine, wie soll ich sagen, läuferische Karriere hat ja so einen zweiten Frühling fast bekommen, indem du jetzt ja wirklich ganz andere Sachen angefangen hast zu machen, die jetzt vielleicht von dem sportlichen Ursprung nicht ganz so ersichtlich waren, denn du hast sehr viel kürzere Strecken früher gemacht und das auch ziemlich gut, stimmt?
Ja, genau. Ich komme eigentlich von der Mittelstrecke. Also da war eher mein Steckenpferd ja die 800 und die 1500 Meter. Und ich war auch eigentlich kurz davor, noch auf die Hindernisse umzusteigen. Das war echt mein großes Ziel. Ich bin ja auch hier nach Hamburg gewechselt und habe mit Jana Sussmann zusammen trainiert. Und wir haben auch sogar schon zusammen Intervalle mit Hürden gemacht, was super geklappt hat. Und ich hatte da eigentlich richtig Bock drauf. Also das ist, glaube ich, echt eine Disziplin, die ich Das ist, glaube ich, meine Disziplin. Weiß ich nicht. Ich bin halt so ein abenteuerlicher Typ und habe auch keine Angst. Und ich glaube, das wäre eigentlich voll die coole Disziplin für mich. Aber ja, jetzt bin ich irgendwie beim Marathon gelandet. Ja, aber ich bin auf jeden Fall bei den kürzeren Strecken eigentlich gewesen. Und jetzt bin ich beim
Marathon. Also du warst wirklich, wenn man auch mal zum Beispiel einen Blick in die Statistiken wirft, die ich zum Beispiel bei World Athletics eingibt, ne, dann kriegt man ja ganz viele verschiedene Wettkampfergebnisse, Bestzeiten ausgeworfen sozusagen. Worauf ich natürlich hinaus wollte und wo du wahrscheinlich gerade überleiten wolltest, ist natürlich so ein bisschen, es ist ein gewisser Cut zu erkennen zwischen sehr stark fokussiertem Mittelstreckentraining, auch in Richtung natürlich dann irgendwie 3000 Meter, vielleicht auch mit der Perspektive Hindernisse. Das sieht man ja auf jeden Fall so bis 2016. Und dann ist zumindest sportlich von der Vita, die man da sieht, geht es bei dir erst 2022, 2023 wieder weiter mit neuen PBs, dann auf ganz anderen Strecken, nämlich auf die längeren Strecken. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was war in der Zeit los? Warst du, hattest du Probleme mit Verletzungen oder was lag da so an bei dir?
Ja, mit Verletzungen hatte ich eigentlich gar nicht zu kämpfen. Das waren eher recht viele Umstände, die so zusammengefallen sind. Also ich bin auf jeden Fall ja bis 2015 in Hannover gewesen, habe da beim Landestrainer trainiert, hatte dann da Schwierigkeiten und habe da meine Zelte abgebrochen und bin ja dann 2016 nach Hamburg gezogen, um dort bei Beate Konrad und Jana dann in der Trainingsgruppe mit zu trainieren. Und dann ist einfach sehr viel zusammengefallen. Also im Sommer ist dann mein Vater unverhofft oder unerwartet gestorben. Und es war halt mit meine wichtigste Bezugsperson in meinem Leben. Und das war auf jeden Fall schon ein ordentlicher Einschnitt. Und ich habe danach auch versucht, dann weiterzumachen, habe dann aber gemerkt, okay, ich muss, glaube ich, doch noch ein bisschen zurückfahren. Die Psyche ist da dann doch schon sehr wichtig. Habe dann aber auch ganz gut wieder den Anschluss gefunden, war auch mehrfach im Trainingslager in Südafrika mit dem Bundeskader und war dann aber, glaube ich, irgendwann so ein bisschen im Übertraining. Und habe dann 2017 gar nicht so richtig in die Saison reingefunden, habe die auch abgebrochen und war dann auch gegen Ende des Jahres mit Maja Rebeck in Schweden. Die hat da ja so ein, die Familie hat da ja ein Haus. Bin ganz gut mit Maja befreundet. Und da habe ich mir einen Zeckenbiss geholt. Also Maja und ihre Freunde, die hatten alle jeden Tag irgendwie 4, 5 Zecken. Ich hatte gar keine einzige. Und kaum war ich in Hamburg und stand das erste Mal unter der Dusche, weil wir da keinen Strom und Wasser hatten. Also wir sind jeden Tag da in See gesprungen, um zu duschen quasi. Naja, irgendwann stand ich mal wieder unter der Dusche und habe gesehen, ich habe doch eine Zecke, hatte die am Rücken und habe die dann auch rausgeholt, aber hat mir da auch nicht weiter irgendwas dabei gedacht. Und dann war ich auch einmal in Malente mit Maja, den Schöneborns und Kati Granz. Und da habe ich dann schon gemerkt, da hatte ich Schüttelfrost und Fieber, dass irgendwas an meinem Körper nicht so ganz stimmt. Und danach war ich dann auch mit Beate im Trainingslager auf Usedom. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie geht gar nichts mehr. Also mein Körper hat vollkommen gestreikt. Und da habe ich dann auch diese Wanderröte bemerkt am Rücken. Bin dann auch zur Hautärztin und die hat auch gesagt, ja, den Bluttest können wir uns eigentlich sparen. Das ist auf jeden Fall Borreliose. Und ich habe dann erstmal Antibiotikum bekommen, 3 Wochen lang, bin dann wieder angefangen zu laufen, aber es ging halt einfach überhaupt nichts. Und ich bin dann auch irgendwann, weil ich einen Cut machen wollte, mal 4 Wochen für mich in Urlaub gefahren nach Bali, weil da gerade auch die Saison losging und ich habe das vom Kopf ja gar nicht hinbekommen, weil alle ins Trainingslager gefahren sind, alle haben sich auf irgendwelche Wettkämpfe vorbereitet und ich war diejenige, die wieder nicht trainieren konnte und dann musste ich den Sommer über wieder 5, 6 Wochen Antibiotikum nehmen und irgendwie hat es sich dann die ganzen Jahre so gezogen, dass mein Körper einfach total von der Rolle war. Also ich konnte 2, 3 Monate trainieren, hab mir so halbwegs mal wieder eine Form aufgebaut und dann ging einfach wieder gar nichts. Also ich bin teilweise rausgegangen für einen Dauerlauf und bin nach 2 Kilometern umgedreht und bin nach Hause gegangen, weil ich nicht mehr konnte. Oder habe nach einem Dauerlauf 6 Stunden lang geschlafen oder ich bin die Treppen nicht mehr am Stück hochgekommen. Das war völlig verrückt. Also ich war irgendwie wie ausgewechselt und das hat sich wirklich mehrere Jahre so gezogen. Es war immer ein Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt. Und Ich bin in der Zeit auch von einem Arzt zum nächsten gerannt. Und es konnte mir irgendwie keiner helfen, bis ich dann auf meinen jetzigen Arzt gestoßen bin, der auch an mich geglaubt hat, der gesagt hat, ja, Tabia, ich glaube, da stimmt irgendwas in deinem Körper nicht. Und er hatte sich auch auf Borreliose so ein bisschen spezialisiert. Und wir haben alles Mögliche ausprobiert, alles Mögliche. Das hat dann auch 2 Jahre gedauert bestimmt. Und irgendwann meinte er, boah, Tabia, ich glaube, wir müssen da nochmal richtig hardcore ran. 4 Wochen intravenös Antibiotikum. Und da habe ich überlegt, so, puh, dann darf ich wieder keinen Sport machen. Für mich war das immer so, oh Gott, wieder kein Sport, weil ich eigentlich so ein Sport-Nerd bin. Aber es war dann gerade auch so eine Phase, in der ging es mir richtig, richtig schlecht. Und dann habe ich mir 2 Wochen Bedenkzeit gegeben und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Das war Ende 2020. Und dann bin ich den Dezember jeden Tag zum Arzt gelaufen und habe eine Infusion bekommen. Und danach war ich natürlich auch erstmal hinüber. Ja, und das hat dann auch mehrere Monate gedauert. Und im Mai darauf, also jetzt vor 2 Jahren im Mai, habe ich gemerkt, dass sich irgendwas in meinem Körper tut, dass ich wieder Kraft habe, wieder Energie habe, dass ich wieder Lust habe, Sport zu machen. Und das Laufen hat sich auch wieder ganz anders angefühlt. Also ich konnte wieder richtig befreit laufen, ohne irgendwie darauf zu achten, oh Gott, wie fühle ich mich? Muss ich jetzt wieder nach Hause? Kann ich jetzt Intervalle laufen oder nicht? Und ja, dann habe ich wieder langsam angefangen, mein Training aufzunehmen. Also ich bin anfangs, glaube ich, dann jeden dritten Tag gelaufen, dann irgendwann jeden zweiten Tag. Und dann habe ich mich so richtig stumpf einen Monat später oder ein paar Wochen später für einen Barcelona-Marathon angemeldet, weil ich einfach eine Challenge brauchte. Ich so, okay, ich gehe jetzt nicht zurück auf die Bahn, also jetzt nicht direkt, weil ich will gar nicht wissen, was ich jetzt auf 200 Meter laufen kann. Das wird mich, glaube ich, nur erschrecken. Und da habe ich gedacht, okay, ich melde mich jetzt nicht für einen Marathon an.
Und also bis jetzt konnte ich dir in deinen Ausführungen komplett folgen. Hier bricht es jetzt gerade für mich ganz leicht. Aber das ist so ein persönliches Ding von mir.
Ja. Ja, und dann habe ich mich für den Marathon angemeldet und dann habe ich mich auch darauf vorbereitet. War natürlich auch völliges Neuland, auch mal einen Longrun zu machen, mal über 30 Kilometer laufen. Und die Vorbereitung lief auch auf jeden Fall nicht optimal. Und ich bin ja auch sogar dann zum ersten Mal überhaupt erst einen Halbmarathon gelaufen. Also ich bin vorher auch noch einmal in Köln als Wonder Woman verkleidet, aber es war ja Spaß.
Entschuldigung, dürfen wir da ganz, ganz kurz nochmal die Hintergründe erfahren. Wonder Woman beim Halbmarathon in Köln. Also wir hatten ja schon Superman bei einem bergorientierten Lauf im Saarland von Flo Neuschwander. Ja, Superwoman beim Halbmarathon in Köln. What happened?
Ja, kam auf jeden Fall richtig gut an da.
Das ist nicht wohl an. Ja. Dafür ist Köln bekannt, ja.
Ja, das war auch echt witzig. Ja, genau, das war mein erster Halbmarathon. Und dann bin ich ja das erste Mal hier in Hamburg gelaufen. Da war der Marathon ja im September. Und da bin ich dann meinen ersten Halbmarathon in 1,19, knapp unter 1,20 gelaufen. Eigentlich wollte ich 1,22 laufen, bin dann 1,19 gelaufen. Und wenige Wochen später waren dann auch die deutschen Meisterschaften hier. Da bin ich dann direkt schon 1,17 gelaufen. Und ja, dann kam der Marathon und ich hatte mir vorgenommen, den unter 2,50 zu laufen und das war auch eine Punktlandung mit 2,49, 35 oder so. Genau, und dann habe ich mich danach direkt für den Valencia-Marathon angemeldet, weil ich dachte, die Startplätze sind ja immer schnell weg, also es war schon fürs nächste Jahr. Und habe dann ja Nils angesprochen und gefragt, ob er nicht Bock hätte, mich zu trainieren, weil ich das dann doch ein bisschen professioneller angehen wollte. Und dann war auf jeden Fall Hamburg die Zwischenstation. Ja, und eigentlich war das Ziel eben, wie gesagt, dann in Valencia unter 2,40 zu laufen und in Hamburg irgendwie 2,45 und es kam dann alles ein bisschen anders.
Besser.
Ja. Viel besser auf jeden Fall, ja. Das sind die schönen Geschichten, die der Sport so schreibt. Die erste Vorbereitung hast du die komplett quasi in Eigenregie gestaltet oder hattest du da schon jemanden, der dich so ein bisschen beraten hat? Weil ich sag mal, das Training für 800 Meter oder 1500 Meter oder lass es 3000 Meter sein, ist ja schon ein bisschen anders wie, sag ich mal, die Vorbereitung auf einen Marathon.
Ja, also ich war die ganzen Jahre ja auch hier in Hamburg im Verein und habe da auch mittrainiert, immer wenn ich konnte. Und da der Trainer Carsten Hinz, der hat dann für mich das Training gemacht für den Marathon.
Okay.
Genau. Und danach habe ich dann Nils angesprochen und gefragt, ob er nicht Bock hätte. Ja.
Gut, bei Nils ist ja der Cut noch zu einem anderen heimlichen Bucketlisten-Wunsch, den du hegst. Stichwort Ironman. Da ist ja klar, dass Nils dann so ein Ansprechpartner sein kann. Er hat aber eine auffällige, sagen wir mal, Fokussierung seiner Athleten auf sehr gute Laufresultate. Mhm. Wie habt ihr euch gefunden? Was habt ihr dann verändert im Training? Und wie würdest du eure Zusammenarbeit charakterisieren?
Ja, ich kenne Nils auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Ich war einmal Guide im Runners World Camp auf Hawaii, wollte ich gerade sagen.
Da wolltest du noch hin, oder?
Ja, genau, auf Fuerteventura. Und da habe ich ihn ja zum ersten Mal persönlich so richtig kennengelernt. Ich kannte ihn vorher schon, weil er in Hamburg schon bekannt ist. Aber da muss ich sagen, hat er mich schon sehr beeindruckt. So als Trainer, von seinem Know-how, von seinem Auftreten. Und er war super sympathisch. Und das war aber gerade auch so eine Phase, da konnte ich nicht gut trainieren und nicht gut laufen. Da habe ich dann aber auch wirklich auch damit geliebäugelt, vielleicht irgendwann einfach mal Triathlon zu machen, weil man da nicht so den Fokus aufs Laufen hat. Mhm. Und da habe ich ihn dann schon gefragt, oh Nils, wenn ich mal einen Ironman machen möchte, würdest du mich trainieren? Hat er gedacht, jo, gib mir 2 Jahre Zeit und dann kommst du nach Hawaii. Ja, und
jetzt so lockt er sie alle, Aber er bringt viele auch hin.
Ja, wohl, wenn ich jetzt sage, boah, Nils, wenn er schwibbelig wäre, ne, dann sagt er so, nee, Tabea, du musst laufen. Ja. Ja, genau. Und ich muss sagen, die Zusammenarbeit, die klappt echt wirklich gut. Also wir sehen uns jetzt nicht oft, aber einfach über diese Trainingsplattform, Training Peaks und einfach was Training angeht, was die Trainingsgestaltung angeht, das passt einfach so gut zusammen. Also er hat mir wirklich die Freude zurückgebracht, weil das Training mir einfach so viel Spaß macht. Das sind nicht einfach die typischen 20x400 oder keine Ahnung, 6x1000 oder so, sondern es ist so abwechslungsreich. Es macht einfach mega viel Spaß. Und ja, ich freue mich immer jede Woche aufs Training. Ich kann es immer kaum erwarten. Dabei kommt das Training immer Montagabend, der ist ganz spät. Ja, genau.
Mal Training Peaks, ganz kurz noch, ja. Philipp, sorry für alle, die das noch nicht gehört haben. Es ist halt eine Plattform, wo man sehr gut mit seinem Trainer interagieren kann. Man lädt da entsprechend seine jeweiligen Sessions hoch. Und je nachdem, wie viel Einsicht man seinem Trainer gewähren möchte, kann der sehr genau halt auch sehen, was Herzfrequenz war etc. pp. Plus, wie tatsächlich dann die Abläufe im Training waren. Also da kann man sich sehr gut austauschen. Das benutzen relativ viele Leute, die Remote-Training sich betreuen lassen. Ist eine Plattform, die vielleicht im Laufen noch gar nicht so etabliert ist, aber im Triathlon ist sie relativ verbreitet.
Ich gebe dir recht, Ralf. Also gut, ich coache keine Athleten bislang. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon verbreitet ist, aber im professionellen Bereich ist Training Peaks, glaube ich, noch nicht sehr verbreitet im Laufbereich. Zumindest ist das mir noch nicht bekannt gewesen. Ich weiß, dass im Triathlon schon sehr etabliert ist. Jetzt muss man ja sagen, du hast jetzt dieses Frühjahr beruflich ja dann auch ein paar sozusagen Freiheiten, die ihr ja auch zu Recht mit der Leistung irgendwie erkämpfen können, sodass du eben diese Höhenkette machen konntest. Aber normalerweise hast du jetzt ja quasi bei der Polizei einen recht normalen Job. Also das ist ja was, wo sich, glaube ich, sehr viele, die hier zuhören, wahrscheinlich gut auch sehen. Wie bringst du das unter, dein Training mit dem Job? Ich weiß nicht, Polizei, ich kenne natürlich auch ein paar Kollegen oder auch Ex-Leichtathletik-Kollegen hier, Tim Stegemann und so. Ich weiß ja schon, dass die mit Schichtdienst ist schon heftig, sage ich jetzt mal. Wie sieht das bei dir üblicherweise aus? Wie viele Trainingseinheiten kriegst du da noch nebenbei unter? Und wie viele Stunden ist das so in der Woche? Kann man das so sagen?
Ja, also ich habe ganz normal eine 40-Stunden-Woche und ich habe glücklicherweise einen ganz normalen Tagesdienst. Also ich arbeite bei der Kripo im Ermittlungsdienst und habe dort auch überwiegend eine Bürotätigkeit und habe auch flexible Arbeitszeiten dahingehend, dass ich anfangen kann zwischen 6 und 9. Mhm. Also ich kann da dann auch vormittags vor der Arbeit auch mal trainieren. ja, ich so viel doppelt trainiere ich aber nicht in der Woche, weil ich schon merke, dass es schon ordentlich schlaucht. Aber ein, zweimal versuche ich schon, auch zweimal zu trainieren. Und ja, sonst trainiere ich jeden Tag. Also einmal in der Woche laufe ich auf jeden Fall nicht. Das ist meistens montags. Mhm. Aber
dann wartest du auf den Trainingsplan, hab schon verstanden.
Da warte ich auf den Trainingsplan, genau.
Weil der kommt nicht morgens, sondern der sehr spät abends, wie wir gelernt haben. Wenn der morgens schon käme, wüsstest du ja, was du machen könntest. Aber
ja. Ja, genau. Und dann mache ich meist mittwochs und samstags was Härteres. Und ja, jetzt in der Marathonvorbereitung ist natürlich sonntags dann auch Long Run Day. Ja, so sieht dann so grob meine Woche aus.
Wir reden ja sehr gerne hier über Radfahren, weil das ja eine heimliche Leidenschaft von Philipp ist. Du hast das ja auch durchaus in deinen Trainingshistorien eingebaut. Deshalb ja wahrscheinlich auch so eine leichte Idee, sich mal dem Triathlon da wettkampfmäßig zuzuorientieren. Benutzt ihr das jetzt noch wirklich systematisch im Training oder gehörte das in die Grundlagenvorbereitung?
Also ich sitze eigentlich einmal in der Woche auf dem Fahrrad. Jetzt im Winter, ich bin schon eher schön Wetterfahrerin. Da bin ich eher dann...
Dann fährst du ja nie in Hamburg. Sorry, Hamburger.
Ja, stimmt. Du hast recht. Nee, aber dann sitze ich eben, ich habe jetzt keine Rolle, aber ich habe hier direkt nebenan ein Fitnessstudio, da sitze ich dann auf dem Spinningbike. Aber sonst... Im Sommer fahre ich auf jeden Fall schon sehr gerne Fahrrad. Also ich fahre wirklich sehr, sehr gerne Fahrrad. Also Philipp, ich kann es dir nur empfehlen.
Vielleicht muss ich das jetzt mit dem mehr an Zeit wirklich für die Sommerphase, die jetzt hier dann ansteht, muss ich doch, glaube ich, auch mal zumindest vielleicht in ein Gravelbike investieren und vielleicht dem Ganzen wirklich mal ernsthaft eine Chance geben. Ralf versucht das ja seit fast 3 Jahren Podcast, wir haben heute Folge Nummer 153, das irgendwie mal den Gedanken zu platzieren. Ich befürchte fast, dass es irgendwann jetzt dann doch mal soweit ist bei mir.
Ja, so, ich bin ja auch viele Jahre erstmal Rennrad gefahren und jetzt habe ich auch seit 1,5 Jahren oder 1 Jahr habe ich ein Gravelbike. Also ich habe mir so ein richtig cooles Gravelbike zusammenstellen lassen. Und ich könnte jetzt eigentlich auch auf dem Rennrad verzichten. Also ich finde es so cool, Graveln. Es macht so viel Spaß. Also du bist nicht auf die Straßen angewiesen. Du kannst über Stock und Stein, durch den Wald, durch Matsch fahren und es macht einfach so viel Spaß. Also ich kann es dir nur empfehlen.
Auf jeden Fall ist ja auch auffällig für mich jedenfalls, ihr Lieben da draußen, dass sowohl Philipp als auch Tabea das Kenia-Armband tragen. Ja, gib uns doch nochmal deine, ja, jetzt zeigen sie ganz stolz hier in die Kamera. Gib uns doch nochmal deine ersten Impressionen, deine Erfahrungen und das, was du mitgenommen hast von deinen Kenia-Aufhalten.
Ja, genau. Ich war im Januar zum ersten Mal da und bin mit einer Freundin angereist. Und ich hatte das Glück, dass Hendrik Pfeiffer und Tom Gröschel, die ich alle vorher angeschrieben habe, mir da eigentlich ganz gut unter die Arme gegriffen haben, weil ich gar keine Ahnung hatte, was mich da erwartet und wo ich da schlafen kann und keine Ahnung was. Naja, auf jeden Fall bin ich da angekommen und das war am Anfang schon ein ziemlich großer Kulturschock. Also wenn man Hamburg gewohnt ist und dann auf einmal da die ganzen Hütten sieht und unter welchen einfachen Verhältnissen die Leute da wohnen, ist das schon auf jeden Fall krass. Aber ich muss sagen, mir hat das so gut gefallen da, einfach, dass alles so einfach ist und so unkompliziert und dass die Leute mit so wenig einfach zufrieden sind und so glücklich sind und das irgendwie auch so nach außen tragen, das steckt förmlich an, also dass die Kinder da neben einem herlaufen und sich einfach freuen und ja, das hat auf jeden Fall schon was mit mir gemacht und ich muss auch sagen, als ich dann wieder zurück bin nach Deutschland, da bin ich nicht nur körperlich, sondern auch mental schon in ein krasses Loch gefallen, weil ich diesen Druck und diesen Stress, den man hier in Deutschland hat, gar nicht mehr gewohnt war. Also ich wurde völlig übermannt mit so vielen Terminen und Sachen, die ich erledigen muss. Da habe ich mich schon wieder gefreut auf den März, als ich wieder hinfahren durfte. Ich habe dann auch zu Nils gesagt, oh, ich freue mich schon, das ist einfach Balsam für die Seele da. Ich werde auf jeden Fall wieder hinfahren und dann nehme ich Nils auf jeden Fall auch mit.
Also war er eigentlich schon mal da?
Ich glaube nicht. Also ich habe Nils ja, glaube ich, letztes Jahr, das letzte Mal live haben wir uns gesehen, als wir einen Drehtag in Berlin hatten für die BMW-Kampagne zum Berlin-Marathon. Und da haben wir eben auch nochmal über Kenia gesprochen. Und ich glaube, letztes Jahr auch einmal in Hamburg bei Curex. Also wir haben mehrfach über Kenia gesprochen. Ich glaube, ich habe ähnlich positiv gesprudelt wie Tabea eben über Kenia, dass das was mit einem macht. Und dass ich jetzt niemanden kenne, der da hingeht und sagt, oh ja, das war aber also da einmal und nie wieder, um Gottes Willen. Sondern in besseren Worten hätte ich selber nicht ausdrücken können, wie das Tabea gemacht hat, diese Mischung. Natürlich aus tollem Wetter auch, ne, zu der Jahreszeit, am Äquator, perfekten Trainingsbedingungen, auch, ich finde auch super Essen da, frisches Obst und alles, und diese Menschen, das ist einfach ansteckend, und deswegen habe ich auch gesagt, Nils, wenn du irgendwann die Chance hast, mal Athleten dorthin zu begleiten, du kannst ja auch mal ein Triathlon-Camp da machen, ich glaube, in Eldoret habe ich gehört, gibt es zumindest einen 25-Meter-Pool irgendwo jetzt, wo, glaube ich, eine österreichische Triathletin schon mal dort war, ich glaube, mit Gravelbikes könnte man vielleicht auch fahren, vielleicht nicht die krassesten Dirt Roads, die sind natürlich schon sehr steinig vielleicht manchmal, aber ich glaube, man käme da schon irgendwie, könnte auch ein bisschen Radfahren, glaube ich, aber klar, laufen wäre sicherlich der Fokus. Ich bin mir sicher, Nils würde das auch krass feiern da, als Erlebnis auch.
Er hat auf jeden Fall auch ständig gedacht, oh, T-Man, ich bin so neidisch und nächstes Jahr komme ich mit. Und ich habe ihm das auch gesagt, Nils, nächstes Jahr musst du dir Zeit blocken, dann musst du mitkommen.
Muss man gesehen haben.
Ja, absolut. Ja, aber ich habe mir da auch auf jeden Fall ein Fahrrad ausgeliehen. Man kann da richtig gut Fahrrad fahren. Also es war ein Traum, da Fahrrad zu fahren.
Ja, gut, also, Hamburg ist natürlich auch Nahtoderfahrung im Prinzip.
Mit den Autofahrern auf jeden Fall.
Ja, das meine ich, ja. So, jetzt bist du Ermittlerin. Hast du schon ermittelt, was du nächste Woche vorhast?
Schöne, ganz elegante Überleitung, um direkt mal die Ziele zu entlocken.
Ja, in Valencia bin ich ja eine 2:33 gelaufen und die Zeit möchte ich natürlich auf jeden Fall bestätigen. Und ich liebäugle so ein bisschen mit dem Hamburger Rekord von Mona Stockhecke. Der liegt bei 2:31:30. Ist natürlich eine Ansage, aber man muss sich auch Ziele stecken.
Also bei deinen bisherigen Fortschrittsraten mache ich mir da gerade gar keine Gedanken, ehrlich gesagt, wenn man jetzt die letzten Schritte so gesehen hat, ist das ja auf jeden Fall mal nicht unrealistisch, zumal ja, wie vorher schon erwähnt, beide Wettkampfergebnisse, die du als Tests eingebaut hast, durchaus dafür sprechen, dass du ja irgendwie aktuell auch in der Form deines Lebens bist. Was man natürlich immer im Vorfeld ja auch nicht planen kann, ist natürlich Wetter, also ganz klar. Also ich habe in Hamburg auch schon verschiedenste Szenarien erlebt, von 2018 nahezu perfekt, bis auf, da konnte ich damals verletzt nicht starten, war aber für den NDR vor Ort. Und da hat es, glaube ich, unmittelbar nach dem Start hat es da gehagelt. Ich glaube, das war 2 Kilometer lang und die haben mir alle so unfassbar leid getan, weil du bist ja dann wirklich, also auch klatschnass gewesen nach 2 Kilometern und das war wirklich extrem. Aber sowas, das kann man ja nicht in der Prognose mit einbauen. Also ich finde auch, man kann ja, so wie du es jetzt auch gemacht hast, Ziele finde ich auch gut, wenn man das formuliert auf Basis dessen, was man trainiert hat und was man ja irgendwie auch selber als motivierend empfindet oder alle anderen Faktoren, das muss man dann einfach mal abwarten letzten Endes. Weißt du denn, ob du eine sozusagen eine Gruppe hast? Ich weiß nicht, inwieweit, das sollten wir eigentlich wissen, Ralf, aber ich glaube...
Also spätestens nächste Woche sollten wir das wissen, sonst wäre...
Ja, wir haben morgen wieder einen Call mit den Hamburgern, damit wir natürlich auch wissen, über was wir sprechen können, sozusagen in der Übertragung. Ich glaube, diese Pace-Gruppen sind noch nicht final und ich weiß auch nicht, ob bei Frauen irgendwie für eine deutsche Gruppe offizielle Tempomacher gibt, aber es ist ja so, dass in dem Leistungsbereich, wo du unterwegs bist, gibt es ja durchaus auch mal Männer, die da mitlaufen. Also hast du da zufällig schon irgendwie Kontakte, dass da jemand sozusagen mit dir mitlaufen möchte?
Na, da sprichst du auf jeden Fall ein sehr kompliziertes Thema an.
Okay.
Ja,
du hast alle Trainingspartner verschlissen und niemand kann mehr mit dir laufen.
Nicht ganz, aber...
Ach so.
Nee, ich hatte vor Wochen schon mal angefragt, wie das jetzt aussieht mit den Pacern und jetzt habe ich auch in Kenia die Rückmeldung bekommen mit den verschiedenen Pacer-Gruppen und ja, die schnellste Gruppe läuft eben eine 75 an und da dachte ich nur, ja, ist ein bisschen schnell, ist halt schon unter 2:30. Nehme ich natürlich gerne, aber ich würde lieber ein bisschen langsamer angehen. Ja, mal gucken, vielleicht tut sich da gerade noch ein bisschen was auf, dass ich eventuell doch einen Pacer an meiner Seite habe, aber ein Vereinskollege hat sich auf jeden Fall auch dazu bereit erklärt, 32 Kilometer schon mal mitzulaufen und ich hoffe, dass er vielleicht auch ein paar Kilometer weiterläuft. Ja, und der Rest ergibt sich wahrscheinlich dann noch in den nächsten Tagen. Vielleicht habe ich doch noch einen Pacer, mal gucken.
Ich glaube, da legen wir noch mal ein kleines Wort für dich ein und verweisen noch mal darauf, dass wir ja auch smooth Ergebnisse sehen wollen. Da helfen ja so Pacemaker durchaus schon mal weiter.
Das ist ja klar. Wir können auch natürlich das hier heute nutzen als Aufruf. Morgen ist der 14. April, wenn diese Folge erscheint.
Ganz spontan 32 genau. Laufen will.
Wir sind 10 Tage vor Hamburg, liebe Leute, und wir suchen für Tabea noch mehrere Begleiter oder wahlweise auch Begleiterinnen, wenn es auch Frauen hier gibt, die uns zuhören, die im Bereich von 2 Stunden 31 laufen möchten. Dann meldet ihr euch doch gerne entweder direkt bei uns oder bei Tabea, deren Instagram-Account auch bei uns in den Shownotes verlinkt sein wird. Jede ist da herzlich willkommen, sozusagen gemeinsame Sache zu machen.
Ja, Tabea, das klingt ja jetzt alles auch irgendwie so ein bisschen wie so eine märchenhafte zweite Karriere. Wenn man in den letzten Hamburger Haspa-Marathon reinschaut, dann sieht man, dass das nicht so ganz smooth abgelaufen ist, sondern dass du zwischendurch auch mal Gehphasen einlegen musstest. Was war da los? Was hast du da rausgenommen und wie bist du da vor allen Dingen wieder rausgekommen?
Ja, ich habe auf jeden Fall mit den letzten 10 Kilometern noch eine Rechnung offen. also bis 30, 32 lief es ziemlich gut. Da hatte ich auch wirklich eine tolle Gruppe um mich rum. Mit um die 10 Männer waren das bestimmt. Und die ist dann peu à peu auseinandergebrochen. Und mir wurde dann auch dann bei 32 ungefähr langsam etwas schwindelig. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich hoffe, ich komme noch ins Ziel. Habe so ein bisschen auf den Rückenwind gehofft, den man dann da hatte, die letzten 10 Kilometer. Aber ich habe dann irgendwann enorme Schmerzen in der Seite gehabt. Also ich dachte eigentlich, es wäre ein Seitenstechen. Ich habe dann nochmal mit dem Arzt später gesprochen und der meinte, es wäre wahrscheinlich doch eher die Niere gewesen. Und die Schmerzen waren wirklich so stark, dass ich nicht mehr weiterlaufen konnte. Das war richtig krass. Also normalerweise, wenn ich Seitenstechen habe, dann kann ich die irgendwie wegatmen. Ich kann weiterlaufen. Aber das war so heftig, dass ich gehen musste. Und dann, ich glaube, bei 35 Kilometern hatte ich die erste Gehpause. Das war kurz vorm Eppendorfer Baum. Das ist wirklich die Stelle in Hamburg, wo am meisten los ist. Und da dachte ich mir, Tabea, du kannst jetzt nicht weitergehen. Das ist richtig peinlich. Ja, und dann habe ich mich zusammengerissen, bin weitergelaufen. Dann ging es ja runter zur Alster. Bin an der Alster lang und ich habe richtig gelitten. Also ich habe wirklich richtig gelitten. Ich habe zwar noch alles wahrgenommen, aber meine Familie und Freunde, die haben auch gefragt, wie hast du uns eigentlich noch gesehen? Ich so, ja, ich habe euch gesehen, aber ich konnte nicht mehr. Ja, ich bin dann, irgendwann geht es ja dann hoch oder von der Alster ab. Und da habe ich dann wieder diese Schmerzen bekommen und musste erneut so eine Gehpause einlegen. Und genau da stand Nils dann auch und hat mich richtig zusammengebrüllt. Also wirklich zusammengebrüllt. Und der hat nämlich hinter mir eine weitere Läuferin gesehen und dachte, oh Gott, vielleicht bekommt die Tabea ja noch. Und so. Und ja, dann habe ich wirklich die Beine, keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber ich bin gelaufen. Wie eine Verrückte die letzten 2,2 Kilometer. Ich glaube, am Ende hatte ich sogar, ich weiß nicht, also ein schneller, ich habe einen Kumpel, der hat am Ende ausgerechnet, was ich die letzten 2,2 Kilometer gelaufen bin. Und der meinte, ich wäre schneller gewesen als die Hamburger Männer, also die den ersten und zweiten Platz gemacht haben. Also Benjamin Franke und Christian Hiller, ich bin schneller und schneller als die Christina Händel und Debbie und so. Ich war schneller als alle anderen. Ja, ich bin die letzten 600 Meter, glaube ich, irgendwie auch noch in 3:10 oder so gelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Vor allem, es geht ja dann ja auch noch richtig krass den Hügel da hoch, den Gorch Fockball, der ist richtig übel.
Ey, da wird immer drüber gelacht. Ich sag das auch ganz ehrlich. Ich meine, ich bin hier noch nicht mal Hamburger, aber das habe ich auch immer gesagt. Das ist voll der krasse Anstieg, so kommt einem das vor. Ich meine, klar, wenn du da spazieren gehst, dann fällt einem das nicht unbedingt auf, aber wenn das der Kilometer 41 ist, also da habe ich mir damals auch gedacht, holy shit, ey.
Oh, da muss man wirklich Augen zu und durch. Das ist richtig schlimm da.
Ihr habt euch das alle selber ausgesucht. Ja, jetzt nicht rumheulen, sage ich an der Stelle immer.
Ja. Ja, genau. Ich habe da ein wenig gelitten, aber ich war am Ende einfach froh, dass ich es noch ins Ziel geschafft habe. Ich habe zwischendurch nicht mehr dran geglaubt, als ich da die Gehpausen eingelegt habe. Aber ja, hat dann doch noch geklappt.
Und wenn du uns dann nochmal mitnimmst nach Valencia, da warst du ja relativ knapp hinter Thea Heim, die vielleicht zu dem Zeitpunkt ja noch deutlich erfahrener, aber ja auch mit einer ganz anderen Vorleistung dahingegangen ist. Das ist ja dann nochmal wirklich ein krasser Sprung gewesen, ja, fast 7 Minuten. Das sind Welten logischerweise in dem Bereich. Wie ging es dir da in einem Surrounding, das ja nochmal ein bisschen anders ist, weil da eine unfassbare Dichte an Weltklasse-Läuferinnen und Läufern unterwegs sind?
Ja, also wenn ich jetzt in Valencia starten würde, würde ich mir auch keine Sorgen um die Pacer machen.
Das sind Haufen von Menschen, ja.
Ja, das ist wirklich unfassbar, abnormal da, unfassbar, wirklich. Ja, ich habe vorab auf jeden Fall enorm an meiner Verpflegung gearbeitet, weil das, glaube ich, so der Schwachpunkt war in Hamburg. Ich habe mich zu schlecht verpflegt und da habe ich dann enorm dran gearbeitet. Und ja, das Training vorab lief auch einfach super. Also die letzten 6 Wochen liefen einfach wie am Schnürchen. Und ich muss auch einfach sagen, an dem Tag lief einfach wie alles wie am Schnürchen. Ich bin meine 5-Kilometer-Splits immer gelaufen, auf die Sekunde genau, und konnte die letzten 10 Kilometer sogar noch ein drauflegen, sodass ich auch einen negativen Split gelaufen bin. Und ich bin die letzten 10 Kilometer auch einfach regelrecht da ins Ziel geflogen. Also ich habe das gar nicht gemerkt. Die Kilometer sind nur so dahin geflogen und ich habe nur Leute überholt. Also ich wurde, glaube ich, gar nicht überholt. Und ja, es lief einfach. Also das war, glaube ich, ein Traummarathon.
Thema Verpflegung ist ja auch immer interessant. Ich weiß nicht, inwieweit du da womöglich Geheimnisse offenbaren würdest, aber da gibt es jetzt verschiedene Facetten, die vielleicht interessant sind. Also einmal natürlich ist die Flüssigkeitszufuhr pro Stunde beispielsweise ist ja recht interessant, die ja auch sehr individuell sein kann, auch bezogen auf die Schweißrate, sagen wir mal, wie viel Flüssigkeit man verliert. Kohlenhydrate pro Stunde ist vielleicht was interessant ist, oder geht es bei dir da einfach darum, dass du andere Produkte ausprobiert hast?
Also bei meinem allerersten Marathon in Barcelona habe ich nur Gels genommen, da habe ich Morten Gels genommen, und dann bin ich in Hamburg so ein bisschen umgestiegen auf Flüssigkeit und Gels. Aber da habe ich auf jeden Fall nicht genug getrunken. Das habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Ich habe auf jeden Fall zu wenig getrunken. Ich hatte auch voll die krassen Salzränder im Gesicht. Mhm. Und ich habe mich da auch mehrfach an den Gels verschluckt. Also ich habe dann auch Morgengels genommen.
Ich war relativ zäh, ne? Also so zum Beißen fast mal. So war es früher zumindest. Ich glaube, sie sind ein bisschen flüssiger geworden, aber ja.
Ja, das ist ja eine Geschwindigkeit, da fällt einem das Essen und Trinken eben nicht mehr ganz so leicht. Und ich habe dann das Zeug im Mund, versucht das klein zu machen und schluck das dann so peu à peu runter. Es liegt dann halt sozusagen mehrere Sekunden im Mund, bevor ich es runterschlucke.
Ja,
und ich habe mich dann 2 oder 3 Mal während des Marathons so heftig verschluckt, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich krepiere hier gleich. Also es war richtig schlimm. Das war wirklich eine schlimme Erfahrung. Und dann dachte ich mir, oh Gott, nee, ich kann das nicht mehr über Gels machen. Und Nils meinte auch, wir müssen auf jeden Fall an der Flüssigkeitszufuhr arbeiten. Und dann habe ich halt versucht, eben ja ein Produkt zu finden, dass ich die Kohlenhydrate über die Flüssigkeit aufnehmen kann. Also ich habe es in Valencia so gemacht, ich habe alle 5 Kilometer so 200 bis 250 Milliliter getrunken mit entsprechenden Kohlenhydraten drin und habe an 2 Stellen aber Wasser gehabt und Gel genommen mit Koffein.
Okay. Ja. Wahrscheinlich das eher so Mitte und letztes Drittel Gel. Ja, ich schätze ich gesagt, so Halbmarathon und 30 wahrscheinlich.
Ja.
Das ist interessant, weil ich jetzt natürlich sehr aufmerksam war, was die Flüssigkeitszufuhr anbelangt. Das ist bei mir ähnlich gewesen. Ich habe eigentlich auch immer versucht, so eine halbe Flasche, also wir haben meistens 500 Milliliter Flaschen vorbereitet und ungefähr eine halbe Flasche davon zu trinken, weil also ich zum Beispiel jetzt, wenn man das sonst mit meinen üblichen, in der Vergangenheit mit meinen Kollegen verglichen hat, war ich jetzt ja schon jemand, der eher groß war. Das heißt, ich habe auch definitiv viel Flüssigkeit verloren. Jetzt nicht nur, wenn es wirklich warm war, sondern einfach, ich habe viel trinken müssen, und für mich war das auch einer der Aha-Effekte zu sehen, dass wirklich, das muss man natürlich trainieren, also sowohl vom Magen, mit der Menge, aber auch mit dem Produkt, je nachdem, was man nimmt. Bei mir war es die letzten Jahre eigentlich immer Morten auch, dass man das auch verträgt und auch drin behält. Aber es ist, wie du schon sagtest, natürlich auch so, wir laufen ja schon halbwegs flott irgendwie da durch die Straßen. Parallel irgendwie sich 200 Milliliter alle 5 Kilometer reinzuballern und noch atmen und schnell rennen und gucken, dass man nicht über die Beine vom Vordermann oder Vorderfrau stolpert. Das ist ja schon eine kleine Challenge auf jeden Fall. Hast du wahrscheinlich im Training auch erstmal Step by Step machen müssen, nehme ich mal an, oder? Also du wirst jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt ins Rennen gegangen sein und gesagt haben, hey, ich glaube 250 Milliliter alle 5 Kilometer ist der Sweet Spot, was bei mir noch okay ist.
Ja, ich habe das auf jeden Fall vorher geübt. Also ich habe 2, 3 Long Runs gehabt, da habe ich wirklich die Race-Verpflegung geübt, dass ich alle 5 Kilometer eben so eine Flasche getrunken habe. Da hatte ich dann auch einen Radfahrer oder eine Radfahrerin dabei, die mir die Flasche angereicht hat und ich habe das wirklich geübt. Ja, sonst hätte das, glaube ich, nicht so gut geklappt.
Ja, man muss es ja auch vertragen. Das ist ja der andere Punkt, ne, dass man seinen Verdauungstrakt trainiert, so viel Kohlenhydrate aufzunehmen. Ne? Das ist ja dann irgendwann auch ein limitierender Faktor. Wenn man das nicht gewohnt ist, kann das eben im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen. Ja, auch das ist ja ein Trainingseffekt, den man da erzielen muss. Ne? Das ist ja klar.
Ja,
und heutzutage natürlich auch, das vielleicht noch als Einwurf, also vollkommen richtig. Ich glaube, gerade im Triathlon vielleicht noch ein größeres oder bedeutenderes Thema als im Laufsport, wobei ich neben der ganzen Carbon-Schuh-Thematik der letzten Jahre vor allem auch das Thema Wettkampfverpflegung als einen der Faktoren ansehe, die die Leistungen, glaube ich, in der Weltspitze oder generell auch in der Breite, in der Spitze sozusagen einfach sehr stark dafür verantwortlich waren, dass sich das so entwickelt hat. Carbon-Schuhe, meine Meinung, kennt ihr ja alle, die zuhören, ist ein Faktor. Ich glaube, es gibt Leute, die sind giftet sozusagen von ihrem Laufstil, dass die wirklich 1%, 2% whatsoever energieeffizienter sind vielleicht beim Laufen. Ich glaube aber, der viel, viel größere Aspekt, der gerne mal unter den Tisch fallen, dass man das, glaube ich, dass man mit diesen Schuhen einfach wahnsinnig viel härter trainieren kann, beziehungsweise harte Einheiten sehr viel besser regenerieren kann. Wenn ich überlege, was wir früher für kranken Shit gemacht haben mit Schuhen, die irgendwie so, keine Ahnung, 3 Millimeter dick waren, irgendwie 40er auf Asphalt und so, da hast du dich halt auch nicht gewundert, wenn du dann irgendwie 3 Tage zerschossene Beine hattest. Das ist halt heute so, du machst das irgendwie mit einem Carbon-Schuh und dann gefühlt am nächsten Tag bist du vielleicht noch ein bisschen erschöpft, aber die Beine sind eigentlich schon relativ gut. Das heißt, ich glaube, man kann einfach sehr viel intensiver trainieren und das besser wegpuffern, aber der Faktor Ernährung auch im Training, einerseits um das zu üben für den Wettkampf, für die Wettkampfsituation, aber natürlich auch, wenn du jetzt irgendwelche marathonspezifischen Longruns machst, wo das schon auch richtig ans Eingemachte geht, dann ist die Kombi Carbon-Schuhe plus natürlich so eine Verpflegung, also ein Game-Changer, was Regeneration anbelangt. Du bist einfach nicht so leer, du bist nicht so komplett an der Substanz in so einem Lauf, weder muskulär noch energetisch, sodass du einfach nach 2, 3 Tagen auch eigentlich die nächste, vielleicht kürzere Intervalleinheit oder was auch immer machen kannst. Und das hat ja witzigerweise, weißt du noch, Ralf, als wir Franz Löschke vor ein paar Wochen hier hatten, haben wir auch darüber gesprochen, dass er sagte, für ihn im Triathlon, im Langdistanz-Triathlon-Training auch ein krasser Aha-Effekt gewesen, halt wirklich regelmäßig auch harte Sessions mit einer entsprechenden Wettkampfverpflegung auch zu trainieren, weil er einfach gemerkt hat, dass das einfach so einen krassen Effekt hatte, auch auf sein Regenerationspotenzial. Genau, das vielleicht noch als Einwurf, aber genau, ich schätze mal, du wirst ja wahrscheinlich auch im Vorfeld erstmal verschiedene Produkte probiert haben oder vielleicht bist du natürlich auch so glücklich sozusagen, dass du da relativ unempfindlich bist, das gibt's natürlich auch.
Ja, also viel rumprobiert habe ich da jetzt eigentlich gar nicht. Ich nehme einfach MON da, ich glaube Power Carb heißt das. Es gibt es auch mal als Power Carb Heat und das fand ich geschmacklich auf jeden Fall ganz gut.
Du musst auch noch Bock haben, das bei Kilometer 35 zu trinken, ne?
Ja, ich habe nämlich letztens nochmal das Mortenzeug probiert und das schmeckt einfach nur nach Zucker. Das, das kriege ich einfach nicht runter.
Hart, ja, es ist hart.
Ja.
Da muss ja jeder auch seinen Weg finden, logischerweise. Bei den Triathleten fragt man ja immer, ey, was fährst du für ein Fahrrad? Ja, und heute muss man ja bei den Läufern fragen, ey, was läuft denn für ein Schuh?
Ja, das stimmt.
Was ist deine
Was läuft für ein Schuh?
Was ist deine Choice? Oder wechselst du?
Boah, ich würde gerne mal mehr rumprobieren.
Never change a winning team.
Ja. Nee, ich trage den Nike Vaporfly. Ja.
Okay, du bist natürlich jetzt auch durch die Ausbildung von der kurzen Strecke respektive Mittelstrecke wahrscheinlich auch von der Festigkeit, Steifigkeit in Gelenken, Füßen so ein bisschen anders vorgeprägt als jemand, der vielleicht vorher noch gar nicht solche Erfahrungen gemacht hat. Du hast ja auch einen relativ schönen Laufstil, wenn ich das mal sagen darf. Da ist schon der Effekt noch einen Tacken höher, ne?
Ja, also ich habe schon 2-3 Schuhe getestet, auch bei Curex in dem 5D Lab. Mhm. Und von der Effizienz her waren da gar keine großen Unterschiede, aber das Gefühl ist ja total ausschlaggebend. Voll. Und ich hatte bei dem Nike Vaporfly eben das Gefühl, dass ich schon doch noch ein bisschen direkter auf dem Boden bin, im Vergleich zum Beispiel zu dem Alphafly. Da habe ich das Gefühl, ich laufe auf einem Plateau und da bin ich dann doch eher noch so die Mittelstrecklerin, die an Spikes gewöhnt ist und mag da so ein bisschen den direkteren Bodenkontakt.
Jetzt bist du ja eine ganz geradlinige Leichtathletin, ja, zu Deutsch, wenn ich es richtig weiß, hast du als Schwimmerin angefangen, hast danach erstmal Tennis gespielt und ungefähr jede Ballsportart ausprobiert und bist eigentlich spät berufen als Leichtathletin, oder? Was macht dich so sportverrückt? Was hat dich sportverrückt gemacht? Und wie oft möchtest du noch einen Ball bewegen?
Ja, ich liebe Ballsportarten. Eigentlich bin ich total der Ballsportartentyp. Ich finde auch immer noch, ich habe ja jahrelang Tennis gespielt. Tennis ist einfach für mich immer noch der größte Sport und der schönste Sport. Und ich werde auf jeden Fall irgendwann auch nochmal wieder anfangen zu spielen. Wie du schon sagst, ich habe alles Mögliche gemacht. Und ich glaube, ich habe einfach so viel Freude am Sport treiben und vor allem eben auch an Ballsportarten, dass ich ja einfach auch gerne alles mache. Und ich glaube, mir spielt auch ein bisschen in die Karten, dass ich auch in allem recht gut bin. Also wenn ich irgendwo gut drin bin, dann macht es mir einfach noch mehr Spaß. Und dementsprechend mache ich eben sehr gerne Sport und bin da sehr vielseitig und bin da auch irgendwie für alles Mögliche zu haben. Und ich kann einfach nicht ohne Sport. Dementsprechend war das ja auch so hart, diese Zeit, in der mein Körper so verrückt gespielt hat. Also ja, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass er wieder mitspielt.
Wann hast du das letzte Mal Tennisschläger in der Hand gehabt?
Letztes Jahr im Sommer.
Okay, ist schon ein bisschen länger her.
Ja, aber ich spiele sehr oft Tischtennis hier. In Hamburg sind ja überall Tischtennisplatten. Und ich habe eine Freundin, mit der ich früher im Verein war, die wohnt hier direkt um die Ecke. Und wenn im Sommer wenn man einen schönen Sommerabend hat, dann zocken wir abends immer schön 1-2 Stunden. Und das macht richtig Spaß.
Und du brauchst natürlich auch Gegner auf Augenhöhe, ne? Das ist natürlich dann auch die Schwierigkeit, wenn man gut ist und so vielseitig sportlich.
Ja, genau. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß mit ihr, weil sie eben auch sehr gut spielen kann.
Gut, dann willst du noch unbedingt Surfen besser lernen.
Longboarden?
Ja, haben wir ja gehört. Willst einen Ironman noch machen und einen Kilimanjaro besteigen? Also, what's up, ey? Wie lange ist deine Bucketliste noch?
Ich bin ja eigentlich noch jung. So many things to do before we die. Yeah,
here we go. Ne? What's up next?
Ja. Yeah.
Ja, genau. Jetzt stehst du dann in deiner Wahlheimat, also ja, in deiner sportlichen Heimat jetzt schon ein bisschen im Mittelpunkt auch, ja. Wenn natürlich viele Freunde, Verwandte und so weiter an der Strecke stehen. Wie gehst du damit um? Was muss noch passieren die nächsten Tage? Talisman an der richtigen Stelle, Trainer mit dem Megafon am riesigen Wall.
Ja, also eigentlich würde ich sagen, ist alles angerichtet. Ich muss jetzt gesund bleiben. Die Beine müssen frisch werden bis nächste Woche Sonntag. Und ich glaube, der Rest kommt von ganz alleine. Also ich habe so viel Support an der Strecke. Das habe ich im letzten Jahr ja schon gemerkt. Da habe ich wirklich gefühlt alle 100, 200 Meter meinen Namen gehört. Und das hat mir einfach immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auch wenn ich die letzten 10 Kilometer nicht mehr viel lächeln konnte. Aber ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut. Und ich glaube, es wird dann nächsten Sonntag genauso werden. Also und ich glaube, der Support wird sogar noch größer sein als im letzten Jahr. Und ich freue mich riesig.
Was ist so mit deinen Arbeitskollegen? Kommen die dann auch? Oder ich meine, viele müssen ja dann arbeiten, ne? Und für die Absperrungen sorgen und so weiter. Ne?
Ja, es wahrscheinlich, nicht die, wahrscheinlich nicht die Kripo, hoffe ich mal, aber
vielleicht ermittelt die, wann weißt du.
Ja, ich habe aber mittlerweile, aber ich bin ja noch nicht lange in Hamburg, aber schon einige Kollegen und Kolleginnen, die das mitbekommen haben, dass ich jetzt auch laufe und die dann auch an der Strecke stehen werden. Und ja, witzigerweise denke ich immer bei den Kollegen von der Streifenpolizei, ich würde ihnen am liebsten immer sagen, wenn ich die passiere, ey, ich bin eine Kollegin von euch, aber das mache ich dann nicht. Ja, aber mal gucken.
Fantastisch. Bist du denn bei der PK? Sehen wir uns bei der PK? Das ist noch eine Frage, die wir abschließend klären müssen, weil da kannst du Nils gerne mitbringen, dann können wir nämlich noch so ein paar, also du warst jetzt schon sehr offen, aber vielleicht können wir aus Nils noch ein paar Insider-Informationen rauskitzeln, die wir natürlich dann in der Übertragung einbauen können.
Ja, das steht auf jeden Fall. Also wir sind beide da.
Sehr cool. Das ist Freitag, richtig?
Ja, genau.
Perfekt. Dann sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Freitag schon mal. Pünktlich zum Release der nächsten Folge. Da müssen wir noch überlegen, ob wir nächste Woche, Ralf, mal jemanden aus dem Hut zaubern können, der vielleicht auch noch was mit dem Marathon zu tun hat. Wir müssen vielleicht hier auch noch mal kurz erwähnen, wir haben es ein paar Mal schon angeteasert, dass sozusagen natürlich eine ganz reguläre NDR-Übertragung, die wird es im Fernsehen geben. Zusätzlich gab es den durchaus, ich finde, interessanten Ansatz der Hamburger Veranstalter, ein zusätzliches Streaming-Angebot zu schaffen, was sich primär mit den Spitzengruppen der deutschen Frauen und deutschen Männer beschäftigt. Und wir versuchen da, sagen wir mal so, noch ein paar Behind-the-Scenes-Insights vor dem Rennen, nach dem Rennen und so weiter den interessierten Zuschauerinnen und Zuschauern zu bieten. So viel vielleicht mal angeteasert. Mal gucken, was wir davon realistisch umsetzen können. Wir geben das ja immer an die Produktionsfirma weiter, was wir gerne sehen würden, also Ralf und ich. Ob das dann technisch auch so umsetzbar ist, wie wir uns das vorstellen, das wird gerade, glaube ich, noch so ein bisschen geprüft. Aber auf jeden Fall werden Ralf und ich sozusagen Samstagmorgen für euch das Ganze, Sonntagmorgen natürlich kommentieren dürfen. Und ja, da freuen wir uns schon drauf.
Ja, und wenn die Polizei einschreitet, sagen wir kennen da eine, die ist auch bei euch. Ja, wir müssen hier ganz dringend durch. Ja.
Wir müssen ganz dringend durch, sorry.
Ich sage mal Sonder- und Wegerechte.
Ja. Ah, ist das Zauberwort?
Ja, genau.
Ah, okay. Das ist schon mal sehr wichtig für uns. Ja. Übrigens, wer uns da gerne noch treffen möchte in Hamburg, Freitagnachmittag sind wir auf der Messe. Die exakte Zeit werden wir dann noch in unseren Kanälen.
Ich glaube Samstag, Ralf.
Ah ja, Samstag, hast recht, ja, weil wir müssen noch ein bisschen abchecken, wann sind die technischen Proben für das, was wir da vorhaben im Stream. Und wir werden es auf jeden Fall euch mitteilen. Auf jeden Fall sagen wir schon mal ganz viel frische Beine, gute Laune, ja. Was hast du immer noch selber von dir? Crazy Running Chick is almost ready. Ja, und dann hoffen wir, dass du einfach einen coolen Lauf in Hamburg hast. Und vielen Dank für deine Zeit und die Insights in deine Vorbereitung und Herangehensweise ans Laufen. Danke, Tabea.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde auch noch einmal ganz kurz ganz liebe Grüße rausschicken an meine Mama, die gestern eine schwere OP hatte, die jetzt auf Intensivstation gerade liegt, die eigentlich nächste Woche Sonntag gerne dabei wäre. Ich weiß aber nicht, ob sie schafft, ob sie dann aus dem Krankenhaus raus ist. Aber dank euch gibt es ja einen schönen Livestream. Also vielen Dank schon mal. Und liebe Grüße, Mama.
Wir sagen also dir auf jeden Fall gute Besserung.
Ja, gute Besserung, absolut. Wir werden natürlich, falls sie wirklich noch im Krankenhaus sein muss, kannst du dir morgen gerne den Link natürlich zu der Folge zuschicken, falls du noch ein paar Insider-Infos haben möchtest sozusagen. Und ansonsten werden wir natürlich unser Möglichstes tun, einen hoffentlich auch unterhaltsamen Livestream am Samstag zu bieten.
Ja, mache ich auf jeden Fall.
Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, Ralf, wir verabschieden uns und euch natürlich in euer Laufwochenende. Ihr wisst Bescheid, für diejenigen, die natürlich auch Hamburg laufen, Tapering beginnt, nichts mehr übertreiben, nehmt euch ein Beispiel an Tabea, vielleicht bei manchen Einheiten, wenn man denkt, es müsste vielleicht noch ein bisschen besser anfühlen, lieber mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und darauf vertrauen, dass das, was man gemacht hat, schon ausreichend ist. Für alle anderen, viel Spaß bei euren Läufen am Wochenende, genießt das gute Wetter, sofern ihr welches habt. Regensburg wird auch langsam Frühling, es wird langsam Frühling. Ich hoffe, ich werde jetzt irgendwann auch mal wieder gesund, nachdem die letzten 3 Wochen fast mit einer kurzen Unterbrechung ich durchgehend krank war. Freue mich tatsächlich auch, wenn ich mal wieder die Laufschuhe schmieren kann. Mir fehlt es tatsächlich schon. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich bringe ein bisschen gutes Wetter mit aus Malle und versuche jetzt im Stile der unwiderstehlichen Buffetfräse noch rasch das Dessertbuffet zu kapern.
Ich drücke die Daumen.
Ciao. Und Hunger.